Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Herzlich willkommen, liebes Publikum, und wir hoffen, dass es nun funktioniert. Es gab eine kleine technische Komplikation, aber wir freuen uns sehr, dass das heute Abend hier funktioniert, dass wir diesen Abend ein bisschen zelebrieren können. Nicht 100 Jahre Wohlstand für alle, aber immerhin 100 Folgen. Und wir sind sehr froh, dass wir heute einmal mit allen, die uns so täglich, wöchentlich hören, ins Gespräch kommen können.
Und das ist wahrscheinlich auch der beste Zeitpunkt, um einmal Danke zu sagen. In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen dazugekommen, die diese nunmehr 100 Folgen gehört haben und die auch die Spezialsendung gehört haben, die Literatursendung gehört haben. Und da möchten wir natürlich sehr, sehr danken den Hörerinnen und Hörern, die jede Woche dabei sind, vielleicht schon lange uns die Treue halten, vielleicht aber auch ganz neu sind. Vielen, vielen Dank.
Ja, und bevor jetzt die ersten Fragen auf uns hereinprasseln, möchte ich die erste Frage dir stellen, Ole. Was trinkst du heute Abend?
Ich gehe davon aus, es wäre auch eine Frage gewesen, die ohnehin sehr bald gekommen wäre. Es ist ein Smoky Sour, also ein Whisky Sour mit Bourbon, getoppt mit etwas rauchigem Whisky und einer Orangenzeste. Da es nach 20 Uhr ist, darf man das wahrscheinlich auch sagen, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich bin natürlich auch für jeden Kindergeburtstag noch zu haben mit meiner Cola Light.
Prosit.
Gut gekühlt. Prosit. Und dann sind wir gespannt, welche Fragen denn so kommen. Es ist ja so, dass wir uns entschieden haben, mit Wohlstand für alle zu beginnen, als wir zusammen ein paar Tage in Jena verbracht haben. Und wir dachten, irgendwie müsste man mal mehr über Wirtschaft sprechen. Und warum gibt es eigentlich immer nur so Podcasts oder vorwiegend Podcasts, in denen irgendwelche Finanzcoaches auftreten und die 7 ultimativen Rezepte zum Reichtum oder so präsentieren? Und das hat uns eigentlich sehr geärgert. Und da wir uns schon lange mit wirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt hatten, dachten wir, das ist doch eine schöne Idee, wenn wir da wöchentlich Folgen machen. Und wir waren uns dann auch von Anfang an einig, dass das nicht ewig sein soll. Also das sollen keine 4-5 Stunden Folgen sein, sondern immer so 20, 30, 35 Minuten. Und dann haben wir das, glaube ich, 8-9 Wochen später auch schon in die Tat umgesetzt. Dann begann es.
Ja, und ich weiß noch, wie ich tatsächlich hier in diesem Zimmer saß und wir darüber sprachen, wie wir denn diesen Podcast angehen sollen. Und die erste große Frage war natürlich, wie soll er heißen? Und da muss ich leider sagen, dir, Wolfgang, du bist auf die großartige Idee gekommen, diesen Podcast Wohlstand für alle zu nennen. Und ich weiß noch, dass ich mich kringelig gelacht habe über diese Idee und erst dachte, naja, das kann man ja eigentlich kaum machen. Ist das nicht patentgeschützt oder so? Und dann haben wir aber gesehen, nicht patentgeschützt, aber urheberrechtlich geschützt oder so. Aber dann haben wir gesehen, es gab schon lange vor Ludwig Er hat auch eine, ich glaube, anarchistische Zeitschrift, die so hieß. Das heißt, den Namen, den gibt es schon viel länger und den haben wir uns jetzt nochmal ganz neu angeeignet. Und ich bin mir sicher, auch Ludwig Erhard hätte seine helle Freude an unserem Programm. Ich habe ihn ja auch hier.
Man weiß es bei mir nicht. Stehen. Man weiß es nicht. Man kann nur spekulieren. Hier gibt es übrigens noch eine Frage zum Thema, was trinkst du? Nämlich, woher kommen die Trinkrezepte?
Es ist so, dass ich tatsächlich durch einen Freund, der auch in einer Bar arbeitet, auf dieses Thema Cocktails gestoßen bin. Von daher habe ich vieles von diesem Freund, Max heißt er, gelernt. Vielen Dank, Max, erst einmal. Und ich habe aber auch natürlich viel im Netz gelernt, auch auf YouTube. Es gibt einen Kanal, den ich da empfehlen kann, und das ist Bannekes Schüttelschule. Das ist ein Kanal, der gehört zu einem Spirituosenversand in Deutschland und die machen hervorragende Cocktailrezepte und erklären das wirklich idiotensicher, sodass auch ich es schaffe, diese Getränke nachzumachen. Und da fuchst man sich dann im Laufe der Zeit so rein.
Du solltest Influencer werden, aber dazu kommen wir ja später noch zu diesem Thema. Hier gibt es erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war in Berlin und hatte mit meinem anderen Berufszweig quasi zu tun, nämlich mit den Filmen, nämlich es war Berlinale, es war Februar, ungeheuer kalt, wie immer eigentlich bei der Berlinale. Und dort sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns unterhalten. Und du kanntest aber die Filmanalyse schon. Und so kamen wir ins Gespräch und haben dann auch eine Vorstellung zusammen besucht und haben uns immer mehr unterhalten und dann aber auch gemerkt, dass uns nicht nur Filme interessieren, sondern auch wirtschaftliche Themen. Da kamen wir, glaube ich, sehr, sehr früh drauf. Und so ist das dann entstanden. Aber da haben wir noch nicht gleich an einen Podcast gedacht.
Nein, und man muss vielleicht auch dazu wissen, nicht nur du hast die Leidenschaft zum Film, sondern ich auch. Ich wollte eigentlich Filmregisseur werden. Also ich habe tatsächlich ja dich während meiner Ausbildungszeit kennengelernt, als ich noch Mediengestalter geworden bin quasi und mit der Ausbildung noch nicht fertig war. Und ich wollte ursprünglich Filmregisseur werden. Das war mein Traum, dass ich das einmal später tun möchte. Und deshalb war ich dann auch bei der Berlinale und ich war damals wahnsinnig häufig im Kino, also ich war so 50, 60 Mal im Jahr im Kino. Gut, wahrscheinlich bist du noch deutlich häufiger vor Corona im Kino gewesen, aber ja, ich glaube 50, 60 Mal im Jahr.
Ja.
50, 60 Mal im Jahr ist ja auch schon nicht
ganz schlecht. Das ist schon ein bisschen über dem Durchschnitt, der liegt glaube ich bei 1,8 Kinobesuchen im Jahr bei den Deutschen.
Genau, und in Berlin gibt es da wunderbare Möglichkeiten, auch mit staatlich geförderten Kinos, wo man sehr günstig sehr gute Filme sehen kann. Und da habe ich eigentlich meine gesamte Jugend im Kino verbracht, wollte Filmregisseur werden. Und ich bin dann später erst, nach Ausbildungsende, auf den sozialwissenschaftlichen Zweig gekommen und habe da begonnen, mich für zu interessieren. Und das war dann natürlich auch bei uns direkt ein sehr dominantes Thema. Neben der Kultur, also die Kultur ist ja wichtig für uns, das merkt man ja auch in den Literatursendungen, aber eben das Ökonomische und Soziale. Sozialwissenschaftlich interessiert uns auch sehr.
Ja, und du hattest mir ein Buch geschenkt, als wir uns dann auf der Berlinale an einem Abend getroffen haben. Und das hast du sehr schön eingepackt gehabt, nämlich in Zeitungspapier. Und das darf ich erzählen, oder darauf prangte ein riesengroßes Foto von Andrea Nahles. Ja, so beginnen große Podcast-Projekte mit dem Konterfei von Andrea Nahles.
Es ist übrigens schön, dass du darauf hinweist, Wolfgang. Ich glaube, es war Satanstango von Laszlo Krasznahorkai, was ich dir geschenkt habe. Ein Roman, den ich sehr schätze. Hast du ihn denn mittlerweile gelesen?
So, damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Nämlich, wie lange dauert die Produktion, wird hier gefragt. Also die Produktion beginnt ja eigentlich mit der Recherche. Und dann geht es weiter mit der Konzeption der Folge und dem Austausch über das Thema, das wir besprechen. Aber ich glaube, mit Produktion ist hier wirklich gemeint, wie lange nehmen wir jetzt so auf. Und das ist so lang, wie die Folge dauert, beziehungsweise wir sprechen das vorher schon mal etwas durch, aber dann ist es einfach die Aufnahme und wir klicken und wenn nicht irgendwie ein Computer mal schlapp macht und wir müssen dadurch einen Schnitt reinmachen, was da ja durchaus mal passieren kann, das Internet ist ja nicht immer so prächtig, dann ist die Folge so lange, also ist sie halt produziert, beziehungsweise produziert ist sie dann noch nicht, denn dann muss sie ja noch zusammen gestückelt, geschnitten werden. Und das mache natürlich ich. Nein, das machst du.
Ja, das mache ich. Und ansonsten ist es relativ schwierig, so eine Durchschnittsdauer von der Folgenvorbereitung zu nennen, weil es ja so ist, dass es häufig Lektüren sind, die uns ohnehin interessieren, die man vielleicht sogar schon gelesen hat. Also meinetwegen, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Folge zu Hayeks Weg zur Knechtschaft oder zu Marx oder so, dann ist es bei uns beiden ja so, dass wir da ein Interesse daran haben, dass wir es gegebenenfalls schon vorher gelesen haben. Und dann gibt es aber auch Folgen, wo man sich sehr intensiv und lange darauf vorbereiten muss, wo man vielleicht noch gar nicht vorher so viel rezipiert hat zu. Von daher ist es da sehr schwierig zu sagen, wie lange so eine Vorbereitung durchschnittlich dauert, weil es doch sehr, sehr unterschiedlich ist.
Ja. Es kommen hier ganz große Fragen und also ganz verschiedenes Privates auch. Zum Beispiel die Frage, ob wir Videospiele spielen. Und diese Frage kann ich schon mal verneinen. Ich habe mal einen Nintendo 64 besessen, als er damals rauskam. Aber das ist schon sehr lange her. Und seitdem habe ich auch so gut wie nicht mehr gespielt. Irgendwann mal in einer Sendung bei den Rocket Beans habe ich mal kurz ein bisschen vergebens Donkey Kong oder so gespielt. Aber bei Ole sieht das ein bisschen anders aus.
Ja, wenngleich auch nicht so viel anders, muss ich gestehen. Ich bin nie so ganz auf diese Schiene gegangen. Ich habe mir tatsächlich vor einigen Monaten dann, als mir komplett die Decke auf den Kopf fiel in meiner Wohnung, habe ich dann gesagt, jetzt hole ich mir meine Xbox aus Spaß. Aber ich muss gestehen, ich habe mir jetzt bislang außer FIFA und Halo dort auch noch nichts bislang geholt. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch von meinem Patenonkel eine uralte PlayStation 1 mit so schönen Spielen wie Bundesliga Stars 2000 und V-Rally. Aber auch das wird ehrlich gesagt nicht allzu häufig genutzt, muss ich gestehen. Und Wii habe ich als Kind relativ viel tatsächlich gespielt. Also Wii fand ich lustig. Da ist ja zumindest auch noch geringfügig Bewegung dabei. Und als Kind habe ich auch Game Boy Advance tatsächlich gespielt. Ja.
Ja. Hier kommt eine Frage, die beantworte ich mal. Welche beiden Zizek-Bücher sind am lesenswertesten? Da wären jetzt so viele zu nennen, denn ich habe auch sehr, sehr viele Zizek-Bücher gelesen und sie sind fast alle lesenswert. Aber es gibt natürlich ein paar Highlights und ich würde da ganz klar sagen, auf verlorenem Posten. Das ist ein Buch, das sehr gut die großen linken Debatten aufgreift und auch sehr gut zeigt, wie virtuos Zizek mit den verschiedenen Theorien Levinas und was weiß ich, wen er alles zitiert, Hegel und so weiter, wie er damit umgehen kann. Also das ist ein Buch, das ich sehr schätze. Das war auch so eines der ersten Bücher von Zizek, die ich gelesen habe. Denn wenn man sich für Kino interessiert, für Filme interessiert, dann und für die Oper interessiert, dann ist der zweite Tod der Oper interessant oder auch Ich höre dich mit meinen Augen. Ich soll ja nur zwei nennen. Ja, und dann muss ich aber noch sagen, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Das ist ein Buch, das ein bisschen auch die Geschichte des Kommunismus des 20. Jahrhunderts erzählt, mit sehr, sehr guten Überlegungen zu Lenin und Stalin. Das ist ein Buch, das ich mit großem Genuss gelesen habe.
Eine Frage, die ich besonders schön fand, die schon vor diesem Stream reinkam, da hatte uns jemand gesagt, ich will jetzt nicht wie ein Verschwörungstheoretiker klingen, aber wer profitiert eigentlich von der schwarzen Null? Und ich würde sagen, cui bono schwarze Null, das ist eine gute Frage. Der Witz ist, würde ich ja fast behaupten, es profitiert wirklich niemand davon. Also es ist wirklich ein ganz schlechtes ökonomisches Konzept, wo man wirklich niemanden finden kann, der davon profitiert. Also auch, also viele Liberale sagen dann ja immer, die ausufernden Staatsschulden, Hilfe etc. Aber auf den privaten Märkten sehen das ja in Wahrheit gar nicht alle so. Also zum Beispiel ist es ja so, dass auf den Finanzmärkten man sich regelrecht freut über auch Staatsanleihen als sicherer Hafen quasi, weil man ansonsten ja sehr viel mit unsicheren Papieren auch hantiert. Und ich würde sagen, dass uns als Gesellschaft die schwarze Null schadet, aber ich würde sagen, dass auch den Kapitalisten letztlich die schwarze Null ganz genauso schadet und dass es eigentlich wirklich eine moralische Frage ist. Also dass es eigentlich so ein konservatives Konzept ist, dass man sagt, Schulden sind generell böse und deshalb sind wir dagegen, obwohl es ökonomisch noch so großer Unsinn ist.
Vielleicht ist es aber auch eine Beruhigungspille dann schon auch für die Märkte. Also zu wissen, dass da doch sehr sparsam umgegangen wird, heißt, man kann sich dann darauf verlassen, dass der Staat immer wieder rettend zu Hilfe eilen wird, was dann auch in gewisser Weise ungehemmter Spekulationen zulässt, weil man in gewisser Weise sich darauf verlassen kann, dass man weich fällt, wenn was passiert. Also das hat sicherlich diese Funktion dann auch, aber sonst würde ich dazu stimmen, Profiteure in dem Sinne sehe ich nicht, außer vielleicht die Ökonomen, die für viel Geld ständig Vorträge halten und nochmal erklären, warum die Schuldenbremse und all das so ganz wichtig ist. Ja, das sind die davon profitieren, aber das kann es ja nicht sein, warum wir die immer noch haben. Also ich würde es ja, dann stimmt. Kann man die noch einfach mal so vielleicht, dass die damit aufhören, Geld überweisen oder sie einladen, dass sie keinen Vortrag halten und dafür bekommen sie dann Honorar, dann wäre doch auch schon mal gut.
Ja, wahrscheinlich hätten wir uns wirklich dumm und dämlich verdient, wenn wir einfach so einen Kanal gestartet hätten.
Ja.
Aber das ist eben doch leider nicht ganz unsere Auffassung so. Jetzt kommt natürlich eine Frage, die seit Folge 1 eigentlich schon immer wieder auftaucht. Nämlich, seid ihr nicht im gleichen Raum? Das ist eine Frage, die ich wahrscheinlich jetzt hunderte Male in den letzten Jahren gelesen habe. Und ich glaube, wir können jetzt mal den Schleier lüften, Wolfgang. Nein, wir sitzen nicht im selben Raum.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt, ich gehe mal gerade rüber.
Nein.
Ja,
dann würde das dauern.
Wir sitzen gerade nicht im selben Raum. Ja, so ist es. Ja, wir gehen weiter und werden hier zum Beispiel zu Aktien gefragt. Da gibt es ein ganzes Fragepaket zu Aktien. Also erstmal, ob wir selbst Aktien haben, ETFs, ob wir da investiert sind. Das ist ja eigentlich eine recht private Frage, aber wir können, also ich kann die verneinen für mich. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, ob wir das kategorisch ablehnen. Und das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich kann ja verstehen, dass Leute irgendwie versuchen, Geld zu sparen, beziehungsweise sie sehen, wo sie in der Rente mal landen werden und sie wissen, dass es auf dem Sparbuch jetzt keine Zinsen bringt und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht Zinsen bringen wird, wie damals in den 80er oder 90er Jahren. Insofern ist natürlich ein ETF-Sparen oder sowas eine Möglichkeit, um irgendwo das Geld hinzulegen, denn was soll man machen, wenn man jetzt tatsächlich ein bisschen was verdient im Monat und dann sagt, ich kann davon 100, 200 Euro, wie viel auch immer, abzwacken, dann muss ja irgendwas damit geschehen. Also man kann jetzt sagen, ich lege das in Cocktails oder Krawatten oder so an, das ist vielleicht nicht das Sinnvollste und dann gibt es da Möglichkeiten und es gibt ja auch solche und solche Aktien. Also generell kann man natürlich das problematisieren, also überhaupt diese Finanzialisierung des Kapitalismus. Aber auch da gibt es ja durchaus Unterschiede, in was man da jetzt gerade investiert. Bei ETFs ist natürlich immer überall so ein bisschen dabei, da hat man das nicht so in der Hand. Bei Einzelaktien kann man natürlich ganz klar sagen, dieses Unternehmen macht dies und das, deswegen würde ich da niemals investieren. Ich glaube, das ist bei ETFs in dem Sinne nicht möglich, obwohl es da auch schon ja so breit gestreute Fonds natürlich gibt, die ganz sich auf das Ökologische oder so konzentrieren. Wenn da auch wieder die Frage ist, wie ökologisch ist das? Aber das per se abzulehnen, glaube ich, würde uns auch würde nicht zu uns passen, weil wir ja eigentlich nicht so eine moralistische Kapitalismuskritik üben wollen, dass wir jetzt immer gucken, hier, du bist verantwortlich. Weil wenn ich jetzt sage, also das ist unverantwortlich, eine Aktie zu besitzen oder ETFs zu besitzen, dann kann ich auch genauso jetzt eine Konsumkritik machen. Somit, das ist unverantwortlich, dass du Klamotten trägst, die bestimmt aus einem Billiglohnland hier hingebracht werden. Und dann kann ich permanent Konsumentscheidungen moralisch bewerten. Und das wäre was wir nicht so wollen.
Nee, das wollen wir nicht. Ich kann die Frage für mich auch tatsächlich, genauso wie du schon getan hast, verneinen, lehnen das aber jetzt auch nicht moralisch oder so ab. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht immer der beste Referenzrahmen, aber Marx zum Beispiel hat ja auch mit Aktien spekuliert, ja. Mal mehr, vor allem aber oft auch minder erfolgreich und hat da versucht, so ein bisschen dem System ein Schnippchen zu schlagen und quasi dem System noch etwas Geld abzuringen für seinen publizistischen Kampf. Von daher glaube ich, muss man das jetzt nicht per se moralisch ablehnen, auch wenn wir es beide tatsächlich nicht tun. Und du hast es schon angesprochen, es ist natürlich verständlich, dass man sich fragt, wie sichert man oder wie sorgt man vor für sein Alter? Und wir sagen eben aus dem Grund, dass ETFs oder Aktien zu problematisieren sind, weil es die grundlegenden Problematiken, also wer arbeitet, wer wird ausgebeutet etc. nicht aufhebt, sondern halt nur dafür sorgt, dass sich dann normale Menschen auch noch 3 Aktien kaufen können. Und das sorgt jetzt nicht unbedingt für eine wahnsinnig viel gerechtere Gesellschaft. Deshalb sehen wir das kritisch, wenn man oder auch zum Beispiel behauptet, die Rente wird altersfest, indem man in Aktien investiert. Auch da würden wir sagen, nein, das ist Quatsch. Wir haben ja da eine Folge auch gemacht zum Thema Mackenroth-Theorem, warum das so nicht ganz stimmt. Und deshalb sind wir da immer eher kritisch. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass man Menschen, die Aktien besitzen, aus seinem Freundeskreis ausstoßen muss. Also so bitte nicht verstehen.
Nee, auf keinen Fall. Ob wir denn für ein generelles Verbot von Derivaten sind? Also ich glaube, dass man schon gewisse Dinge an den Börsen verbieten kann. Wir haben ja auch da in Deutschland oder auch in der EU ein paar strengere Regularien als zum Beispiel in den USA und da sind dann manche Sachen wie Leerverkäufe oder so nicht mehr möglich. Man muss sagen, es werden immer wieder neue Konstrukte sehr schnell geschaffen und im Prinzip hinkt die Politik immer hinterher mit Regularien. Das ist aber auch naturgemäß so, dass die Politik reagiert und ja nicht schon antizipieren kann, was sonst noch für Modelle auftauchen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Börse viel, viel stärker reguliert werden muss. Auch müssen diese Erträge stärker besteuert werden. Es kann ja nicht angehen, dass wir auf unseren Lohn, also wo wir dann den Monat arbeiten, mehr Steuern zahlen müssen, als wenn wir einfach sagen, wir spielen ein bisschen mit dem Geld dann an der Börse herum. Das ist in hohem Maße ungerecht. Und ich würde auch sagen, dass man bei Derivaten mal sehr regulatorisch ans Werk gehen kann. Und möglicherweise ist da auch mit einem Verbot tatsächlich weit zu kommen. Man muss halt immer das mal dann durchrechnen, was dann passiert stattdessen. Also nicht, dass man das eine stark reguliert und dann baut man ein größeres Monster auf. Wir haben das ein bisschen ja auch gehabt, dass man die normalen Banken sehr stark reguliert hat und hat dann dadurch den Schattenbanken einen enormen Auftrieb verliehen. Und deswegen ist dann immer so die Frage, wie intelligent manche Regulierungen sind und manche eben nicht.
Und es ist natürlich auch so, dass manche Dinge ja früher zum Beispiel auch eingeschränkt oder gar verboten waren, die dann liberalisiert worden sind. Das ja. heißt, es wird dann ja gerne als so eine radikale Einschränkung von Freiheit angesehen, weil man jetzt sagen würde, diese oder jene Art des Handels soll verboten werden. Also ein Beispiel, das man ja mal geben kann, ist zum Beispiel Rückkaufverbot von Aktien. Also es gab tatsächlich in Deutschland mal ein Verbot für Aktiengesellschaften, ihre Aktien dann zurückzukaufen. Denn das wird ja gerne genutzt, vor allem um den Aktienkurs zu schönen, obwohl real wird wirtschaftlich nichts passiert. Das konnte man ja nach der großen Steuerreform von Trump sehen, nachdem er den Reichen sehr viel Steuern erlassen hat. Da hat ja Apple Aktien zurückgekauft und dadurch quasi den eigenen Aktienwert gesteigert, was dann wiederum natürlich zur Boni-Ausschüttung für die Manager führt, ohne dass realwirtschaftlich irgendwas dahinter steckt. Und das hatte man früher ja verboten und das auch aus gutem Grund, weil es auch innerhalb des Systems, das man jetzt kritisch sehen kann, aber auch innerhalb des Systems überhaupt gar keine positive Auswirkung letztlich hat. Und deshalb hatte man es verboten. Und solche Regulierungen kann man natürlich viel stärker durchführen. Und von daher wären wir dann natürlich, glaube ich, für zu vielen bereit, ob jetzt zum Beispiel ein generelles Verbot von Derivaten da sinnvoll wäre. Da bin ich zum Beispiel wieder skeptisch. Also weil es ja manche Derivate gibt, also es kommt ja ursprünglich zum Beispiel daher, dass man versucht, etwas abzusichern, also meinetwegen, dass ein Landwirt versucht, seine Ernte abzusichern gegen Preisverfall oder so. In solchen Fällen kann das ja durchaus sinnvoll sein und von daher weiß ich nicht, ob man damit nicht manchmal auch mit einem generellen Verbot, wo man nicht genau schaut, was jetzt verboten wird, ob man da nicht auch mitunter die Falschen trifft, aber auf jeden Fall sollte man da eine Menge tun, gerade auf den Finanzmärkten.
Zu unserer Arbeitsweise wird recht viel gefragt. Da geht es einmal darum, wie viel Arbeitszeit der Podcast im Vergleich zu anderen Projekten in Anspruch nimmt. Das war auch schon vorab eine Frage, weil du ja noch Student bist, wie du das so organisierst. Und ich bekomme die Frage ja auch häufiger gestellt, weil ich ja noch so ein paar andere Sachen mache. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, da diese Beschäftigung mit wirtschaftlichen Themen ja fast eine tägliche ist. Ohne dass wir immer direkt sagen, das ist jetzt gerade das Thema, ich möchte eine Folge zu ETFs machen, also beschäftige ich mich jetzt gerade mit ETFs und dann guckt man, so viele Stunden habe ich dazu gelesen oder so. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen. Ich würde aber schon sagen, dass wir 2-3 Tage die Woche mit allem, was zu Wohlstand für alle so gehört, beschäftigt sind, oder?
Das auf jeden Fall und wir stehen ja auch noch dazu permanent im Austausch. Auch das kann man vielleicht sagen, wir sitzen nicht im selben Zimmer, aber wir sind trotzdem permanent im Austausch miteinander. Also wir sprechen täglich, würde ich sagen, schon so mindestens eine Stunde, denke ich. Also so zweimal am Tag rufen wir uns eigentlich immer an. Häufig zu fachlichen Dingen natürlich, häufig zu Podcast-Themen oder auch, klar, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man noch deutlich intensiver miteinander zu tun, wenn das noch dazu kommt. Aber auch sonst ruft man sich natürlich auch einfach mal an, um sich vielleicht auch zu echauffieren über das, was gerade auf Twitter los ist oder sonst was. Ja. Und was auch eine ganz häufige Frage ist, Wolfgang, ist, was denn unsere Meinungsverschiedenheiten sind. Ich glaube, da fänden wir sicherlich eine Menge, wahrscheinlich auch gerade im kulturellen Bereich würden wir vielleicht doch auch noch einiges finden. Was mir da als erstes eingefallen ist, die Frage, die wurde nämlich schon vor dem Stream ganz häufig im letzten Video gestellt und da habe ich mich immer gefragt, ja, was sind denn so unsere Meinungsverschiedenheiten? Ich glaube, ich habe eine mangelnde Sensibilität für Menschen, die nicht urban aufgewachsen sind. Also dadurch, dass ich in Berlin also aufgewachsen bin und jetzt in Jena wohne, weiß ich nicht, wie es ist, in einer Region zu leben, wo man aufs Auto angewiesen ist und Und da das führt, glaube ich, immer wieder zu Diskussionen zwischen uns, kann man sagen.
Ja, die sehr polemisch dann von meiner Seite aus geführt werden, weil er natürlich überhaupt gar keine Ahnung hat vom normalen Leben in Deutschland, sondern immer in so einem Verkehrsnetz groß geworden ist, wo alle 3 Minuten irgendwas fährt. Und das ist natürlich hier in Koblenz überhaupt nicht der Fall. Hier muss man Auto fahren, um überhaupt fortzukommen. Und ja, das ist ganz interessant und ich möchte einfach mal dieses große Projekt machen. Hauptstadtjournalisten müssen 3 Wochen in Rheinland-Pfalz ohne ein Auto leben. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Also wie das dann auch so den Blick so ein bisschen verschiebt. Also man kann daraus auch sehr progressive Forderungen ableiten, was öffentlichen Nahverkehr und so weiter anbelangt. Ich glaube nur, dass man sich dann von dem ein oder anderen Phantasma lösen muss. Und Hauptstadtjournalisten sehen ja die Provinz eigentlich nur, wenn sie ein Sachbuch geschrieben haben über die Berliner Republik und dann auf irgendein Eifel-Literaturfestival eingeladen werden. Dann werden sie aber meistens hingeflogen oder fahren zum Bahnhof und dann kommt schon der Limousinen-Service und holt sie ab. Und dadurch haben sie nie Berührung mit der normalen Welt da draußen. Insofern ist das durchaus ein Thema. Ja, und für mich ist ja Berlin sowieso eher furchtbar. Und deswegen habe ich ja auch da meine ganz klaren Rituale, dass ich gar nicht so viel mit der Stadt in Berührung komme.
Ja, bei mir ist es ja natürlich auch so, genau wie du es beschreibst. Ich werde immer von der Limousine zum Bahnhof gefahren und abgeholt, egal wo ich hinkomme, Wolfgang. Genauso sieht mein Leben aus. Das zum Thema Polemik. Nein, auch zu Berlin muss ich natürlich widersprechen, schärfstens. Berlin ist eine ganz tolle Stadt, wenn man denn weiß, wo man hingeht. Also es gibt tatsächlich eine sehr gute Barkultur, die ich hier in Jena bis auf eine Lieblingsbar, die ich habe, doch vermisse, muss ich gestehen. Und es gibt in Berlin eine Kultur quasi. Ja, ich meine, wir haben Opernhäuser, wir haben 3 große Opernhäuser, wir haben Theaterhäuser und wir haben, würde ich behaupten, in Berlin mehr gute Kinos als im ganzen Rest Deutschlands. Also das ist nach meiner Erfahrung genau so. Ich war schon in ganz Deutschland auf Kinotour und habe mir da viel angesehen, aber in Berlin ist es einfach wahnsinnig konzentriert und alleine dafür, glaube ich, oder alleine deshalb werde ich wahrscheinlich eines Tages doch irgendwann zurück müssen, leider.
Aber die beste Oper steht natürlich in Frankfurt, viele Jahre über prämiert worden und da bin ich immer hingefahren und hoffe, dass ich das dann auch bald wieder tun kann. Insofern muss man hier kulturell überhaupt nicht darben. Zumal man ja auch lesen kann, und das ist eine Frage, die hier gekommen ist, wie viel Zeit nehmt ihr euch pro Tag fürs Lesen? Auch das ist ein bisschen schwierig so zu beantworten. Ich würde sagen, es sind auf jeden Fall mehrere Stunden. Und ich kann es eher so vielleicht in der Seitenzahl sagen, also dass ich schon täglich 150 Seiten lese, was auch mal sein kann, dass ich mal nicht lese und an einem anderen Tag dann 300 Seiten lese. Aber ich habe mich eigentlich recht gut darauf schon so mit 16, 17 konditioniert, dass ich sehr lange sitzen kann und lesen kann. Also dass es mir nichts ausmacht, 4 oder 8 Stunden konzentriert zu lesen, ohne große Unterbrechungen. Und das gehört ganz zu meinem Leben mit dazu, dass ich da auch eigentlich nie von abgelassen habe.
Ich kann auch nicht ohne Bücher. Also es ist wirklich so, also wenn ich mich frage, was soll ich jetzt tun, dann nehme ich mir irgendeines der Bücher, die überall in meiner Wohnung liegen und lese es. Also das ist immer das Erste, was mir tatsächlich in den Sinn kommt. Und ich könnte jetzt gar nicht davon abschalten. Also es würde mich, glaube ich, völlig verrückt machen, wenn ich keine Bücher um mich herum hätte. Ich habe tatsächlich vor, im Herbst nochmal ein bisschen Urlaub zu machen. Und da habe ich mich auch schon mit Lektüre eingedeckt, die dann etwas weniger wirtschaftlich wird. Ich habe mir Agatha Christie und Jules Verne geholt. Darauf freue ich mich schon sehr, aber auch dort werde ich natürlich einen Großteil der Zeit, auch wenn ich vielleicht dann am Strand sitzen sollte, werde ich einen Großteil der Zeit tatsächlich mit der Lektüre verbringen. Ohne geht es überhaupt nicht. Also das ist vielleicht unsere Droge, könnte man fast sagen, die ohne die unser Leben nicht geht und ohne die wir nervös werden.
Ja, in der Tat. Also wenn kein Buch griffbereit ist, ist es immer schwierig. Ich habe auch manchmal dann, wenn man irgendwo warten musste und man hatte kein Buch mitgenommen, dann noch schnell vorher eins gekauft, als sich das dann abzeichnete, oder schnell am Bahnhof noch ein Buch kaufen, bevor man irgendwo eine Stunde rumsitzt. Und da ich ja kein aktives Smartphone habe, also nur so ein Smartphone habe, das an meinen Computer angeschlossen ist, damit ich damit Instagram bedienen kann, kann ich auch unterwegs nicht WhatsApp-Nachrichten oder sowas verschicken, sondern ich muss eigentlich gelesen. Und das ist auch wunderbar. Und ich kann mich auch relativ gut in Zügen konzentrieren und kann recht gut mich dann so rausnehmen und fokussieren auf das, was ich lesen will. Aber am liebsten habe ich es auch ganz still natürlich beim Lesen und bin niemand, der mit einem Buch ins Café geht und dort liest. Bei dir ist das ja ein bisschen anders. Du gehst ja auch schon mal gerne in die Außengastro und liest dann was. Bei mir ist das eher nicht der Fall. Wenn ich in der Außengastro bin, dann trinke ich.
Ja, also mein Problem ist da vielleicht eher dann noch die Konzentrationsfähigkeit, wenn es um mich herum sehr laut ist, dann setze ich mir meistens Kopfhörer auf und höre irgendwie noch Musik und dann lese ich aber auch draußen, ja. Hier wird jetzt gefragt nach Wagner und das war tatsächlich auch schon unterm letzten Video gefragt worden, wie wir denn zu Wagner stehen.
Ich kann überhaupt zur Musik gibt es hier ja, einige Fragen, ja.
Also ich glaube, da kann ich vielleicht mal kurz beginnen. Also Wagner war für mich tatsächlich die erste große Opernerfahrung. Also ich bin als Kind und als Jugendlicher schon immer mal wieder irgendwie in die Oper gegangen durch Schule oder auch Familie oder so. Aber ich habe nie so Feuer gefangen, dass ich jetzt wirklich regelmäßig in die Oper gegangen wäre. Und dann bin ich über Freunde auf Wagner gekommen und das war für mich eine wahnsinnige musikalische Erfahrung. Ich habe dann so mit 17 oder so, glaube ich, war das 17, 18 in dem Dreh, habe ich dann die ganze Zeit Wagner gehört und war sehr verrückt danach. Und es ist für mich auch jetzt nicht nur musikalisch interessant, sondern es ist halt eine sehr radikale Bearbeitung eigentlich immer ein und desselben Themas. Also diese großen Bayreuther Opern, das sind halt alles auch Opern, die sich vor allem, würde ich sagen, ums Thema Liebe und auch gerade Sexualität drehen. Und ich finde das doch spannend, wenn man so Künstler hat, die sich sehr, sehr stark einem Thema widmen. Also wenn man zum Beispiel im Film sich Kubrick ansieht, dann würde ich sagen, dass Kubrick ja auch relativ monothematisch, könnte man fast sagen, ist. Also es geht sehr viel um Gewalt und um Sexualität bei Kubrick, aber das immer ganz unterschiedlich gedacht und inszeniert. Und das ist bei Wagner, würde ich sagen, auch so, dass dieses Thema der Sexualität sehr dominant ist und ganz neu, aber dann in den verschiedensten Opern immer wieder verhandelt wird und das Thema der Liebe.
Ja, bei mir war das auch sehr früh Wagner. Ich war auch dann mit 17 oder 18 zum ersten Mal in Bayreuth. Da hatte ich dann durch Kontakte Karten bekommen. Ja, das war damals noch was ganz Besonderes, in Bayreuth zu sein. Damals hat man wirklich noch 8 Jahre oder 10 Jahre auf Karten gewartet. Das geht heute viel schneller. Heute sind die Karten auch immens viel teurer, aber auch die Produktionen sind nicht mehr so gut. Und ich habe das noch da erlebt, als es noch alles ein bisschen besser war in Bayreuth. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis, als ich dort Tannhäuser hören und sehen konnte. Und habe mich dann auch so mit 16, 17, 18 sehr viel mit Wagner beschäftigt. Als ich dann ein Auto hatte, fuhr ich dann durch den halben Westen, um mir Wagner-Inszenierungen anzusehen. Aber hier wird auch gefragt, welche klassischen Komponisten denn noch außer Wagner? Und da sind bei mir sehr, sehr viele zu nennen, weil ich sehr viel Kammermusik gehört habe. Ich fuhr häufig nach Luxemburg, weil ich in Trier studiert habe und habe mir dort Kammerkonzerte angehört in der Philharmonie oder auch in der Villa Musica Rheinland-Pfalz gibt es ja ein sehr gutes Kammermusikprogramm. Und dadurch habe ich, ja, Haydn sehr zu schätzen gelernt, dann ein bisschen auch so 20. Jahrhundert, Bela Bartok, Schostakowitsch, auch vielleicht noch darüber hinaus Rutschka oder sowas. Und dann Beethoven ist für mich enorm wichtig. Und dann nochmal liebe ich besonders Liederabende. Und da ist es dann vor allem Schumann und Schubert. Und bei der Oper habe ich dann doch immer mehr jetzt so meine Liebe entdeckt zur italienischen Oper. Und nicht nur Verdi und Puccini. Das war, also Verdi war immer stark da. Puccini, naja, es geht so in Abstrichen. Aber mittlerweile mag ich auch Belcanto. Opern. Also es ist sehr, sehr breit und ich entdecke da ständig Neues und bin ganz begeistert und gerade höre ich wieder auch viel Lied, weil ich mir eine CD-Box gekauft habe, Christa Ludwig, und das ist eine ganz große Liedsängerin und deswegen bin ich gerade sehr wieder verzaubert von den Kunstliedern.
Ohnehin wahrscheinlich ein guter Spartipp, wo du gerade CD-Box sagst. Es ist uns beiden sehr stark aufgefallen in den vergangenen Jahren, dass man doch sieht, dass die CD stirbt und dass auch die Blu-ray natürlich stirbt, was dann dazu führt, dass man immer mehr sehen kann, wie in Elektromärkten die Abteilungen immer kleiner werden und dass man da teilweise ganz großartige klassische CD-Boxen beispielsweise auch findet oder auch großartige Filme, für die man vielleicht früher deutlich mehr Geld bezahlt hätte. Das nur mal vielleicht als kleiner ökonomischer Spartipp am Rande.
Und da wird noch gefragt, welche Musik du hörst. Und du kannst sie ja jetzt auch mal beantworten, nicht mit Blick auf das Klassische, sondern du hörst ja auch was anderes. Also ich rufe da ja dann manchmal an und im Hintergrund dröhnen da ganz andere Klänge.
Nicht ja, welche was dröhnt denn da, Wolfgang, wenn du anrufst?
Zum Beispiel ABBA.
Ja, ja, ich mag ABBA, also die 80er Jahre, glaube ich, so die frühen 80er Jahre, die hätten mir sehr zugesagt. Also ich finde natürlich ABBA toll, weil ABBA wahnsinnig, also erstens wahnsinnig gut gesungen ist und wahnsinnig gut arrangiert ist. Also das, was ich ja seltsam finde, ist, dass die Schlager, die alten, ich meine, du liebst ja den Schlager so sehr und ich bin jetzt nicht unbedingt der große Schlager-Fan, aber es ist eben schon so, dass es im Schlager sehr raffinierte Arrangements gibt, die aber trotzdem sehr einfach sind. Also ein Beispiel, wie man, oder was zum Beispiel ganz einfach ist, wäre, vielleicht kennen einige Marleen von Marianne Rosenberg, da gibt es immer dieses Aha. Und das ist natürlich das, was, wenn das wahrscheinlich in irgendeiner Bar oder so gespielt wird, immer alle mitgrölen und was wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass in heutiger Popmusik, also bei der, die wirklich populär ist, die ich jetzt immer auf in Insta-Reels oder sonst wo sehe, dass dort diese kleinen Feinheiten wie dieses Aha überhaupt gar nicht mehr zu hören sind. Und das ist natürlich etwas, was bei ABBA ganz, ganz stark ist. Das ist wahnsinnig gut komponiert und hat eigentlich in jedem Lied diesen Aha-Effekt, dass da irgendetwas ist, dass das Spaß macht, das lustig ist und das so funktioniert, dass wenn man die Leute das hören, sie sofort an derselben Stimme quasi die zweite Stimme singen.
Ja, hier kommt eine fiese Frage, welchen Anzug du am hässlichsten findest. Also meine Anzüge. Ich weiß jetzt aber auch, glaube ich, schon die Antwort.
Ja. Das ist der rote, wie du dir wahrscheinlich denken konntest. Ja. Ja, ich finde, dass du hast diesen einen Anzug, den du ja ganz toll findest, diesen roten Anzug, und ich finde diesen Rotton halt total schrecklich. Also das ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes.
Wie, der ist so rot, mehr ganz geht ja nicht. Also man kann jetzt sagen, er ist vielleicht ein bisschen grell, ein bisschen laut, dieser Anzug.
Aber ja, du könntest dir noch eine bunte Nase aufmalen und jonglieren dazu.
Ja. Ja, wir brauchen wieder Farben und da bin ich eher in den 70er Jahren, wenn man sich da die Sendungen ansieht, da wird noch Farbe getragen im Fernsehen, von den Schlagerstars bis hin zu den Rockstars. Ja. Alle haben sie Farbe an, heute ist so ein großes Grau in Grau überall zu sehen und noch ein paar Logos drauf, das finde ich extrem langweilig, deswegen finde ich das eigentlich sehr schön, wenn man mal wieder krassere Farben auch ins Spiel bringt. Und wenn wir von Mode sprechen, sind wir schnell bei Karl Lagerfeld und hier werde ich mit einem Satz von Karl Lagerfeld konfrontiert, den ich nicht kannte. Und zwar sagte er wohl, dass er das nicht gut findet, wenn Menschen mit Immobilien reich werden. Er sagt wohl, ich finde, dass man mit Immobilien nicht reich werden dürfte. Und was sagen wir dazu? Also erstmal verwundert mich das, dass Karl Lagerfeld sich da so geäußert hat, denn Lagerfeld war jetzt, weiß Gott, nicht links. Er hat aber viele Immobilien jedenfalls besessen und hat ja immer so einen Spaß gehabt, sich die zu kaufen, die dann komplett zu renovieren und so einzurichten, wie er sich das vorstellt. Dann wurde das nochmal fotografiert und dann wurde das Haus aber von ihm eigentlich fast nie bewohnt und er hat ein paar Wochen da gelebt und dann wurde es wieder verkauft. Ja, ich würde das auf jeden Fall auch so sehen. Also eigentlich darf man mit Wohnraum nicht Reibach machen. Also Wohnraum ist nicht eine Ware wie jede andere und eigentlich müssten wir an einen Punkt ankommen, wo das auch nicht mehr ein lukratives Geschäft ist, sondern wo man dann eher so ein genossenschaftliches Wohnen zum Beispiel haben kann oder wo es dann die Möglichkeit gibt, dass jemand ein Eigenheim hat, aber nicht, dass da so Wohnimperien aufgebaut werden oder dass einfach so eine Rentierklasse entsteht, die einfach nur noch davon lebt, dass sie 50 Wohnungen vermieten kann oder Häuser vermieten kann. Und das ist nämlich tatsächlich etwas sehr Existenzielles, worunter dann viele Leute leiden, weil man nicht sagen kann, naja, dann leiste ich mir halt die Wohnung nicht, dann ziehe ich halt woanders hin, sondern man muss da sein. Da geht es nicht um irgendein Luxusgut, wo man sagen kann, naja, wenn du dir die Luxusuhr nicht leisten kannst, dann ist das halt so. Dann ist das auch vielleicht die freie Entscheidung, ob man dafür Geld ausgeben will oder nicht. Und bei Mieten ist das doch ganz anders. Man braucht Wohnraum, das ist was existenziell Wichtiges und deswegen sollte man eigentlich damit nicht reich werden dürfen.
Ja, und das müsste ja eigentlich bei Liberalen auch viel anschlussfähiger sein. Ich denke immer, ob ich mal den Artikel schreiben soll, warum Adam Smith Deutsche Wohnen enteignet hätte oder so, weil es gibt ja von Adam Smith auch diese Aussage, dass die Grundeigentümer dort ernten, wo sie nicht gesät haben. Das ist die polemische Aussage Adam Smiths zu den Grundeigentümern, und das stimmt natürlich vollends, und von daher glaube ich, dass auch vielleicht parteiübergreifend man dort doch, wenn man mal die alte Theorie zumindest zur Hand nimmt, also wie ein Adam Smith, dass man da doch einige Übereinstimmungen noch finden könnte, wenngleich wir natürlich wissen, dass das in Wahrheit mit der FDP oder so überhaupt nicht machbar wäre. Und ich glaube, dass man natürlich sich beim Thema Wohnen, dass man sehr, sehr viel Wert darauf legen sollte, auf diese Aussage, die Häuser denen, die drin wohnen, also entweder dadurch, dass es ihnen tatsächlich selbst gehört, dass sie ihr Häuschen oder ihre Wohnung haben, oder eben, dass man auch über Gemeineigentum natürlich nachdenkt. Ich habe auch das Glück, in einer Genossenschaft zu wohnen und dadurch Preise zu zahlen, die deutlich unter den sonst gängigen Marktpreisen liegen. Und das ist natürlich für mich ein großer Luxus, weil es einem sehr, sehr viel Geld erspart, dass man nicht an Aktionäre letztlich abdrücken muss. Also es ist nämlich ganz interessant, neulich hatte jemand da mal ausgerechnet, wie viel Geld eigentlich Mieter der Vonovia oder der Deutsche Wohnen im Jahr einfach nur für die Dividendenausschüttungen zahlen. Und ja, da kann man auch, glaube ich, schon mal einen ganz guten Urlaub von machen, von dem Geld, was da so bei rumkommt. Noch kurz zum Thema Musik, da ich hatte ja die 80er Jahre angesprochen, dass ich so 80er Jahre mochte, also ich höre tatsächlich gerade Soft Cell ganz gerne, das kennen vielleicht manche wegen Tainted Love. Tainted Love vielleicht, Wolfgang, kennst du?
Ja, natürlich.
Okay,
ja.
Say Hello, Wave Goodbye, gut, das kennst du. Oder auch OMD macht mir tatsächlich viel Freude. Es gibt einen sehr gutes Album von OMD, was noch aus den 90ern aber ist, nicht 80er, sondern auch in den 90ern war tatsächlich noch die Welt in Ordnung, und 91 ist noch ein sehr gutes OMD-Album erschienen, das hieß Sugar Tax, das höre ich derzeit oder schon seit längerer Zeit immer wieder gerne, wenn ich mich frage, was soll ich jetzt hören, ich bin gerade in der Bahn, habe keine Lust Buddenbrooks zu lesen, dann wie wir es jetzt gerade tun, kann man vielleicht schon mal spoilern, es wird bald Buddenbrooks geben bei Wohlstand für alle Literatur, dann höre ich mir sowas an. Und ich glaube, wo du noch ganz uneinig mit mir bist, ist Mariah Carey. Ne? Also ich finde ja Mariah Carey sehr gut. Also zumindest konnte sie wahnsinnig gut singen. Das Problem ist auch dort, dass die Lieder dann häufig furchtbar arrangiert waren. Aber es gibt zum Beispiel so ein MTV Unplugged-Album von Mariah Carey, wo sie wirklich zum Niederknien gut singt, würde ich behaupten.
Ja, da ist sie auch wahrscheinlich noch eigenständig aufgestanden und hat sich nicht überall hintragen lassen. Das ist ja auch so ein Phänomen bei Mariah Carey. Nun, das war nie so eine Stimme, die mich fasziniert hat. Ich mag dann andere Stimmen. Also aus der Popwelt ist das eher bei den Frauen Tina Turner oder Cher, die da zu nennen sind.
Bonnie Tyler natürlich.
Und natürlich Bonnie Tyler mit der Reibeisenstimme, selbstverständlich. Das ist ganz großartig. Und sonst bin ich aber sowieso jemand, der unglaublich stimmenaffin ist. Also ich habe so einen ganz, ganz großen Bezug zu Stimmen, und das ist fast so ein erotisches Erlebnis, Stimmen zu hören. Also ich mag aber sehr unterschiedliche Stimmen. Also das können diese Popstimmen sein, oder das können auch sehr süßliche Schlagerstimmen sein, wie Nana Mouskouri oder Mireille Mathieu. Aber ich mag dann auch sehr hochdramatische Soprane oder ganz tiefe Bässe. Das ist was, was mir sehr, sehr liegt. Und ja, das ist großartig, was man so alles dann hören kann. Und da vermisse ich auch die Zeit, als man in der Oper war und dann wirklich diesen Gesang in einer Weise im Ohr hatte, wie man das so dann doch auch selbst auf der besten Anlage nicht herstellen kann. Aber die Zeit wird ja wieder kommen. Jetzt wird nochmal hier zu den Büchern gefragt, ob es echte Bücher sein müssen oder können es auch E-Books sein. Nein, E-Books lesen wir beide nicht, das kann ich mal so beantworten. Und es wird auch noch gefragt, ob wir ein Buch von Hans-Werner Sinn empfehlen können, beziehungsweise lautet die Frage, welches Buch von Hans-Werner Sinn könnt ihr empfehlen?
Nach dem, was ich weiß, soll ja tatsächlich dieses Buch, was er da kurz nach der deutschen Einheit verfasst hat, gar nicht so schlecht sein. Das haben mir jetzt schon mehrfach tatsächlich auch Leute gesagt, die eher zumindest sozialdemokratisch ticken. Also die haben mir tatsächlich gesagt, dass das ein sehr vernünftiges Buch sei, was man sich dann natürlich nicht so ganz vorstellen kann, wenn man sich das ansieht, was er heute so macht. Also vor knapp 30 Jahren war es wohl schon so, dass da noch einiges vielleicht besser gedacht worden ist bei Hans-Werner Sinn. Aber ich würde sagen, jetzt so in der Gegenwart leider eher nicht. Also das ist oft doch eher schockierend. Und ich würde noch kurz sagen zum Thema
Bücher. Da ist das im Oberstübchen inzwischen ein bisschen anders bei ihm.
Ja. Ja, und also bei den Büchern ist halt wirklich einfach das Problem, ich finde, man muss sie auch wirklich bearbeiten können. Also als junger Mensch, ich bin immer noch jung, aber als Schüler fand ich es immer barbarisch, wenn Menschen in Bücher reingeschrieben haben. Und ich musste dann irgendwann lernen, dass das was völlig Sinnvolles ist, in Bücher reinzuschreiben und dass man die wirklich bearbeiten muss, wenn man auch etwas daraus mitnehmen möchte. Und es ist jetzt so, ich habe hier jetzt den Tim Thaler zum Beispiel mal aus dem Regal gerade gegriffen. Das ist, klebt halt hier voll mit Zetteln und Notizen und so. Und das ist halt schon deutlich einfacher bei einem echten Buch mit solchen handschriftlichen Notizen, finde ich persönlich. Und deshalb bevorzuge ich das echte Buch gegenüber dem E-Book. Wenngleich ich sagen muss, wenn jemand es schafft, eine Arbeitsweise zu finden, die genauso effizient ist mit E-Books wie mit echten Büchern, dann Respekt dafür, denn es hilft wahnsinnig beim Umzug. Ich bin ja vor einigen Jahren umgezogen von Berlin nach Jena und das war wirklich das allerletzte, mit vielen Büchern umzuziehen. Und es werden nicht weniger, kann ich verraten. Es sind deutlich mehr geworden in den letzten paar Jahren und ich habe sehr, sehr große Angst vor dem nächsten Umzug.
Ja, das ist ja diese schöne Anekdote von dem Ehepaar Feuchtwanger, die emigrieren mussten in die USA und haben dann diese ganzen Bücher mitgenommen. Das wurden dann in Containern, wurden die auch rübergefahren. Und naja, also man hat sich dann aber noch in der Zeit dann eine viel größere Bibliothek aufgebaut. Und irgendwann wurde dann Martha Feuchtwanger mal gefragt, ob sie denn zurückkommen nach Europa. Und dann sagte sie, ja, das geht ja nicht mehr. Wir können diese ganzen Bücher nicht mehr über einen großen Teich jetzt bringen. Und das ist irgendwann das Problem. In gewisser Weise ist es aber doch auch schön, dass man dann so gefestigt ist durch die Bücher, dass man nicht mehr diesem Flexibilitäts- und Mobilitätsanspruch gerecht werden muss, sondern man sagt einfach, nein, die Bücher beschweren mich zum einen, aber zum anderen erfüllen sie mich auch. Insofern finde ich das doch die beste Ausrede der Welt, dass man nicht mehr fort kann, weil so viele Bücher da sind. Noch nicht zu diesen Büchern gehört das neue von Yannis Varoufakis, Another Now. Das wurde gefragt, ob wir das schon gelesen haben. Noch nicht, aber wir haben es schon mal so auf die imaginäre Liste gesetzt. Mal schauen.
Ja, kommen wir zu den weiteren Fragen. Habt ihr eine Adresse für Fanpost, wurde jetzt hier gefragt. Das ist sehr einfach zu beantworten. Wir haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse, die auch sehr eingängig ist. Die lautet ole-und-wolfgang@gmail.com. Das heißt, dort kann hingeschrieben werden und das wird auch gelesen, wenngleich es nicht immer möglich ist, leider alles zu beantworten, weil es manchmal doch sehr viel und auch detaillierte Fragen sind, die mitunter kommen. Aber wir versuchen das tatsächlich bestmöglich zu beantworten.
Ja. Haben wir Haustiere? Nein, aber also ich nicht, aber du?
Ja, ich habe leider keine eigenen Haustiere mehr, seitdem ich ausgezogen bin. Bei uns in der Familie waren Katzen immer sehr beliebt, sind es auch immer noch. Ich freue mich deshalb immer nach Hause zu kommen zur Familie und dort meine kleinen Kätzchen vorzufinden. Aber hier habe ich leider keine, auch wenn die tatsächlich kürzlich bei mir zu Besuch waren, als die Eltern mal eine Woche im Urlaub waren. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dass es vielleicht auch ganz praktisch ist, jetzt zumindest hier keine Haustiere zu haben. Denn ich glaube, für die Endreinigung meiner Wohnung hätte ich da doch noch mal ein bisschen Aufschlag verlangen können, wie man das in so einem Hotel macht. Katzen hinterlassen wirklich eine große Menge Haare. Da ist man sehr stark beschäftigt damit, die im Nachhinein wieder aufzusaugen.
Ja, ein Glück, dass ich dann nicht da bin, denn für mich ist das eine Katastrophe mit den Anzügen, wenn ich dann in diesen Katzenhaaren da sitze. Ja. Kommen wir wieder zu einem etwas größeren Thema, nämlich: Was haltet ihr von einer europäischen Republik? Das ist ja ein Konzept, das zum Beispiel Ulrike Giro vertritt. Und ich bin sehr dagegen, wenngleich ich sagen würde, wir müssen sicherlich an Souveränität abgeben als Nationalstaat. Und es ist ganz gut, wenn vieles von der EU dann ausgehandelt wird, wenngleich die EU auch demokratischer gestaltet werden müsste. Also man kann das ja auch als eine Blackbox betrachten, zum Teil, was da passiert. Da gab es mal einen sehr guten Artikel mit dieser Überschrift Blackbox EU in den Blättern. Aber jetzt zu glauben, man macht jetzt mal gerade so eine Europäische Republik, so Vereinigte Staaten von Europa, das ist ein Knabenblütentraum, den ich nirgends sehe, dass der sinnvoll in Erfüllung gehen könnte. Also das kann man natürlich jetzt auch fordern. Das ist aber so kurz vor Weltfrieden, wäre auch toll. Und ich weiß auch gar nicht, was man damit macht. Ich glaube, das ist mehr so ein Framing, mit dem man dann ganz viele Vorträge halten kann und lustige Veranstaltungen bestreiten kann. Aber man sieht ja auch dann bei Ulrike Gero, dass das überhaupt nicht ökonomisch mal durchgearbeitet ist, sondern dass das einfach so ein Wolkenkuckucksheim-Projekt ist, bei dem sie dann glaubt, dass das dann uns als Europäer so groß eint. Ich würde sagen, dass wir damit die Zersplitterung dann wirklich vorantreiben, beziehungsweise vermutlich kommen dann noch so Regionalkonflikte extrem stark hinzu. Also so ein Modell, glaube ich, kann nicht funktionieren. Ich glaube aber, dass wir eine viel stärkere und einheitlichere EU brauchen und auch eine, die sich für sich stellt, ja, die auch sagt, wir müssen selbst auch mal schauen, wie wir Außenpolitik gestalten, wir müssen selbst auch mal schauen, in welchen Systemwettbewerb wir jetzt da eigentlich treten wollen oder nicht. Das heißt, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht so zerrieben werden zwischen den Weltmächten, sondern wir haben eigentlich eine als reiche Volkswirtschaften, die ja in der EU sind, die Möglichkeit auch ein eigenes Standing zu haben und auch eine Wertevorstellung zu vertreten. Und das hat man eigentlich so ein bisschen jetzt verpasst. Also es gab ja durchaus in den vergangenen 4 Jahren Vorschläge, weil nun wegen Trump ein bisschen das Verhältnis zu den Amerikanern abgekühlt war, gab es ja einige Vorschläge, zum Beispiel von Emmanuel Macron, und dass das gar nicht so aufgegriffen wurde. Von den Konservativen nicht. Da hat ja Macron das auch nochmal ganz deutlich gesagt, was AKK da macht, ist eine historische Fehleinschätzung. Also drastischer kann man sich kaum ausdrücken. Und da wäre eigentlich der Punkt auch gewesen, wo Linke vielleicht einmal sich mit einer Macron-Idee hätten auseinandersetzen müssen, ohne die ganze Zeit zu polemisieren. Ja, der ist ja neoliberal und so, das stimmt ja auch in gewisser Weise, aber das wäre eigentlich ein guter Punkt gewesen, hat man versäumt. Insofern starkes Europa ja, aber eine europäische Republik, ich glaube, das ist doch eher so ein schönes Privatprojekt, um noch ein paar Bücher loszuwerden.
Ja, ich glaube, wir können stolz von uns sagen, wir fanden Ulrike Gero schon doof vor Corona. Ja. Das bei dem, was sie jetzt wieder alles da vom Stapel gelassen hat, ja, an tollen Konzepten jetzt zur Zeit nach Corona und so, habe ich mich da doch ein bisschen gefreut, dass wir da eigentlich schon vorher immer auf der richtigen Seite gestanden haben. Dann kam die Frage auf, haben wir Hoffnung mit der kommenden Wahl im September? Nein. Kurzum, also Hoffnung nicht. Das heißt nicht, dass man nicht kämpfen soll, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt gerade sehen, dass wir, glaube ich, schon den dümmsten Wahlkampf seit langem erleben. Also wir haben wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Wahlkampf irgendwie sinnvoll geführt worden sei, seitdem ich mich politisch an irgendwas zurückerinnern kann. Aber ich finde, dieses Mal ist es wirklich nochmal ganz besonders dumm. Also dass es wirklich gar keine inhaltliche Auseinandersetzung zu irgendwas gibt. Und ja, dass man dann wirklich von Politikern, die korrupt bis ins Mark sind, dass die dann irgendwas erzählen über irgendwelche fehlenden Fußnoten oder sonst was, ist schon einigermaßen skurril. Wir sehen eigentlich die gesamte Zeit über eine Nicht-Debatte über die drängenden Themen. Wir haben eigentlich kaum mediale Berichterstattung zu dem Thema soziale Ungleichheit, was, würde ich behaupten, jetzt nach Corona definitiv eines der drängendsten Themen ist. Auch gerade, wenn wir uns Kinder und Jugendliche ansehen, die bei denen die Bildungsungleichheit zum Beispiel nochmal wahnsinnig stark zugenommen hat durch Corona. Wir können aber auch natürlich sehen, dass kaum ernsthaft, würde ich behaupten, über das Thema Klimawandel und Wirtschaften gesprochen wird. Das findet alles überhaupt nicht statt und stattdessen verliert man sich, wie das für Deutschland typisch ist, im tagespolitischen Klein-Klein. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, das ist ja sehr praktisch für manche, ja, also für konservative Politiker, für neoliberale Publizisten, die legen natürlich auch extra einen besonderen Fokus auf irgendwelche Quatschthemen, damit nicht über das diskutiert wird, was für die Menschen vielleicht ganz besonders bedeutsam ist, nämlich wie wird dafür gesorgt, dass die Leute sich nächstes Jahr noch die Miete leisten können, wie wird dafür gesorgt, dass Mobilität möglich ist in Deutschland, auch ein großes Thema. Was ist mit grünen Investitionen? All das findet ja überhaupt nicht als Debatte statt. Und das liegt natürlich auch im Interesse mancher. Ja? Also es ist kein Zufall, dass wir bei der Springerpresse oder bei der CDU solche Debatten nicht finden.
Ganz genau. Und das ist eigentlich der Modus der Seifenoper, den wir dort vorfinden. Und die Seifenoper wird immer irgendwie weitererzählt und immer nur dreht sich das um ein paar Personen und da wird dann noch irgendeine Backstory präsentiert und noch irgendeine Intrige gesponnen, damit es weitergehen kann. Und die meisten Hauptstadtjournalisten lieben das tatsächlich, die ganze Zeit solche Geschichten zu erzählen und dann wieder Hintergrundgespräche zu führen. Und ja, ich habe da noch mal gehört, in der Fraktion gibt es jetzt auch Unruhe, kann sein, dass die da noch jemanden stürzen. Und das fragen die dann immer wieder weiter und dann werden wieder schnell Kommentare geschrieben. Das sind ja auch überhaupt nie intellektuelle Glanzleistungen. Also hin und wieder gibt es dann unter diesen Journalisten noch welche, die ein bisschen besser formulieren können als die anderen. Aber wirklich gedacht wird da gar nicht. Und das ist so grässlich, dass ich das versuche auch weitgehend auszublenden, dass ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben will. Und das stimmt mich dann auch sehr pessimistisch, denn das sind dann dieselben Leute, die auch irgendwann wieder schreien, Hilfe, die Demokratie ist in Gefahr. Und da muss man sagen, ja, ihr habt auch die Leute blöd geschrieben mit eurem Zeug. Kein Wunder, dass kaum noch jemand in der Lage ist, sich vernünftig eine Meinung zu bilden oder über eine Sache mal gründlicher nachzudenken. Also das ist wirklich eine ganz, ganz ungute Entwicklung und ich würde sagen, dass diese Art von Hauptstadtjournalismus extrem gefährlich ist für die Demokratie und wirklich diesen Journalisten sollte man die Ohren langziehen oder am besten ihre Sachbücher um die Ohren hauen, wenn die mal wieder kommen und die Demokratie retten wollen. So ein Journalismus, der sich überhaupt nicht mehr mit Themen beschäftigen will, der eigentlich nur noch in so einem Modus ist, Sportberichterstattung und sonst was, den braucht keiner, aber der ist so dominant. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich glaube auch, dass die Parteien darauf falsch reagieren. Also jetzt speziell nochmal die Grünen, weil die natürlich jetzt hier auch implizit angesprochen waren, dass man überhaupt die ganze Zeit auf diese Berichte reagiert, dass man da glaubt, auch gleich hyperventilieren zu müssen. Wir haben ja eine tolle Erfahrung gemacht. Wir waren ja in der Springerpresse vertreten, also wir haben da kein Interview da so gegeben, aber unser Buch wurde rezensiert und zwar in der Welt am Sonntag und in der literarischen Welt, das ist die Beilage in der Welt samstags. So, samstags in der Welt wurde unser Buch sehr gelobt, großer Artikel, einige Wochen später Welt am Sonntag, Verriss, dummes Buch und so weiter. Wir wollen jetzt gar nicht die einzelnen Texte besprechen, aber wir haben was Interessantes festgestellt. Der Verriss hat nichts irgendwie an Ausschlag gegeben. Da hat das Buch nicht mehr verkauft, klar. Aber diese Lobeshymne auch nicht. Können wir nicht nachvollziehen. Also sonst würden wir vom Verlag ja irgendwie gesagt bekommen, Wahnsinn, was ist jetzt da los? Nein, es hat überhaupt keinen Ausschlag. Vielleicht haben dann 20, 30 Leute das Buch gekauft, ja, die noch die Welt lesen. Aber sonst muss man einfach sagen, man kann auch diesen Journalismus mal links liegen lassen und muss sich nicht über jeden Weltkommentar ereifern. Die spielen nicht so eine große Rolle. Und wir haben ja auch mal so Zahlen bekommen von so scheinbar großen Journalisten, was die so an Büchern verkaufen. Naja, da würde ich sagen, das ist nicht so toll, was da für Zahlen rauskommen. Da sind die dann froh, wenn die mal 3000 Exemplare verkauft haben. Insofern glaube ich, wird das einfach viel zu sehr gepusht und man sollte das einfach ignorieren. Ich muss da ja immer an Helmut Kohl denken. Helmut Kohl hat, glaube ich, in seinen 16 Jahren Amtszeit niemals mit dem Spiegel gesprochen. Und er blieb 16 Jahre Bundeskanzler. Also finde ich, kann jetzt auch jemand von der SPD, von den Linken und den Grünen sich sagen oder die Parteien als Ganze sich sagen, wir reden nicht mit der Welt, mit der Bild.
Ja, wäre vielleicht ganz schön, zumindest auch gerade für Linke wäre das vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich meine, wenn man als Linker bei der Welt auftritt, weiß man ja ohnehin, dass man dadurch exakt null neue Wähler gewinnt, völlig egal, was man sagt. Ja. Von daher könnte man sich sowas sicherlich sparen. Und da passt vielleicht auch eine Frage noch zu, nämlich, was ist unsere Ansicht zum innerparteilichen Konflikt bei der Linken? Das ist jetzt ein Thema, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig breit behandeln. Du guckst schon so, aber vielleicht ganz kurz dazu was sagen, weil es doch sehr häufig gefragt wird und ich das auch per Instagram immer wieder gefragt werde. Es ist etwas schwierig, weil wir auf der einen Seite eben das Kipping-Lager sehen, was irgendwie sagt, hurra, wir wollen das Grundeinkommen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Sarah Wagenknecht, die mittlerweile auf einem, glaube ich, wirklich komplett ordoliberalen Trip eigentlich gelandet ist, dass die sagt, unser Ludwig Erhard und Hilfe, die EZB sorgt für die Inflation. Kürzlich habe ich gesehen, war sie dann noch bei einem der berühmtesten deutschen Crash-Propheten zu Gast. Also da kann man auch leider nicht mehr viel drauf geben, dass da noch irgendwie einen Fortschritt durch passiert. Und von daher sind wir da leider beide, glaube ich, doch sehr resigniert, weshalb ich glaube, das können wir jetzt direkt das Thema abhandeln und zur nächsten Frage übergehen, oder Wolfgang?
Ja, zum Beispiel zu der Frage, könnt ihr bitte analysieren, warum es von Armin Laschet richtig war, kein Kanzlertriell mit Rezo und Co., also mit Thilo Jung zu machen? Naja, Armin Laschet ist jetzt sicherlich niemand, den man anruft, wenn man mal einen philosophischen Diskurs führen will oder so. Ja? Oder wenn man sagt, ich würde mal gerne was Schlaues hören. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, ich rufe mal Armin Laschet an. Ja. Aber Armin Laschet hat natürlich eine gewisse Bauernschleue und Cleverness, sonst wäre er nicht in dieser Position. Und ich glaube, dass Armin Laschet sehr gut weiß, dass er in einem solchen Triell extrem verlieren kann, dadurch, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Und dann kann Folgendes sein, dass er das Publikum, das jetzt Rezo und Thilo erreichen, dass er das nicht für sich gewinnen kann, das ist, denke ich, klar. Das Problem für Armin Laschet wäre nur, wenn jetzt da irgendetwas ihm unterläuft, was dann viral geht, sodass das dann die anderen Medien aufgreifen und ihm daraus dann ein Strick gedreht wird. Insofern hat er sich dann entschieden, dieses Risiko nicht einzugehen und sagt sich dann, das brauche ich nicht und junge Wähler, die erreiche ich nicht, beziehungsweise die ich erreiche, die habe ich eh. Und die finden aber auch Rezo nicht gut. Also Leute, die mit Anfang 20 zum Beispiel die CDU wählen, werden bestimmt nicht sagen, Rezo ist toll. Insofern ist das, glaube ich, für Laschet eine taktische Entscheidung gewesen, das nicht zu machen. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Da ist Laschet, glaube ich, sehr, sehr clever und kalkuliert. Also der wird ja auch von einigen, glaube ich, sehr intelligenten Leuten beraten und ja, man wird sehen, zu welchen Sachen er sich noch hinreißen lässt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche anderen Formate oder so, die ein bisschen ausbrechen aus den normalen Triellen, wie man die jetzt kennt, aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwas, Armin Laschet tanzt in TikTok-Videos oder so. Sowas kann alles noch möglich sein, aber hier hätte Laschet wahrscheinlich eher verloren und dann sagt er sich dann lieber nicht dabei sein.
Ja, und ich meine, du hast ja damit genau die richtige Frage aufgeworfen, was verspricht man sich von so einem Auftritt und schadet man sich nicht eigentlich fast eher noch? Warum sollte man das überhaupt machen? Also Armin Laschet hat ja nicht das Problem, dass er zu wenig Mikros vor die Nase gehalten bekommt. Also da bekommt er so oder so genug Aufmerksamkeit. Der wird auch bei jüngeren Zuschauern sicherlich Kanäle finden, wo er irgendwie andocken kann, die vielleicht nicht ganz so kritisch sind.
Sophia Tomalla.
Zum Beispiel Sophia Tomalla. Also, ja. Aber Spaß beiseite. Also wir haben das, glaube ich, auch so ein bisschen erleben können nach der Publikation unseres Buches. Wir hatten da eine Anfrage einer überregionalen Wochenzeitung, ob wir denn auch mal mit so einer Influencerin sprechen würden. Dann war es so, dann hat diese Influencerin uns bald danach in ihrer Story markiert und gesagt, hier, ich lese gerade dieses Buch und da soll bald dann eine Diskussion zu stattfinden, die dann dort in der Zeitung erscheint. Und nach dieser Story kam dann nie wieder was. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder 3 Monate her mittlerweile oder 2. Und ich glaube auch nicht, dass da was kommen wird. Und ich glaube, die wird sich natürlich auch genau diese Frage gestellt haben. Was habe ich zu gewinnen von diesem Gespräch mit diesen beiden Kritikern? Überhaupt nichts. Das Influencer-Publikum liest nicht diese Zeitung. Da wird auch niemand Neues groß dazustoßen zu diesem Publikum, weil sich bei dieser Zeitung wiederum kaum jemand für Influencer interessiert. Warum sollte man sich dann aufmachen und sich da einer Kritik stellen, die eher unbequem ist, wenn man doch sonst ohnehin schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hat? Und das ist natürlich was sich Armin Laschet ganz genauso als Frage stellen kann. Und was ich jetzt, ohne es gut zu heißen, aber aus seiner machttheoretischen Perspektive wahnsinnig gut nachvollziehen kann.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Medien geschimpft, aber meinen damit natürlich nie alle, sondern es gibt ja auch Sachen, die wir sehr gerne konsumieren, rezipieren. Und da gab es eine Frage, welche Publikationen lest ihr noch so, also Zeitungen, Monatszeitschriften, um das bei mir einmal aufzuzählen, was ich abonniert habe, ist einmal Oxy, Jacobin, Le Monde Diplomatique, also die deutsche Ausgabe, Prokla, die Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich glaube, das waren die Monatszeitschriften und Blätter, die ich abonniert habe. Und dann lese ich noch regelmäßig Handelsblatt, Börsenzeitung, Wirtschaftswoche, Manager-Magazin. Aber das kaufe ich dann immer sehr gerne am Bahnhof. Ich liebe das, dorthin zu gehen, dann durch diese Zeitschriften Regale zu stöbern und dann einen großen Packen Papier mit nach Hause zu tragen. Das finde ich sehr schön. Also das ist, was ich vor allem wahrnehmen und dann natürlich sehr viel online.
Ja, ich meine, ich habe auch noch Abos, die dazu kämen zu so Sachen wie Jacobin oder so. Ich habe das Argument habe ich abonniert. Ist jetzt eine Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. Ich habe dann noch, Jacobin und so, klar, Kritische Justiz habe ich noch abonniert. Aber ich muss auch gestehen, dass ich jetzt gerade, ich habe auch Der Rechte Rand abonniert, also eine Zeitschrift über Rechtsextremismus. Aber ich habe auch in letzter Zeit einige Abos dann wieder doch gekündigt. Nicht, weil ich die Zeitschriften nicht schätzen würde, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass es zu viele sind. Oder auch Mittelweg 36, also vom Hamburger Institut für Sozialforschung, die Zeitschrift. Und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich komme da eh überhaupt nicht mehr hinterher. Und es ist dann eher so, dass es jetzt gerade die Bücherregale füllt, aber man es gar nicht schafft, das alles zu lesen. Und an Zeitungen würde ich sagen, lohnt es sich eben tatsächlich, sich einfach immer wieder regelmäßig unterschiedlichste Zeitungen zu holen. Ich meine, du hast ja schon Manager-Magazin angesprochen, oder was weiß ich, eine Wirtschaftswoche zu kaufen, lohnt sich sicherlich auch immer wieder. Handelsblatt, aber auch FAZ oder NZZ lesen wir manchmal. Also man bekommt ja bei den NZZ-Redakteuren, die jetzt in Deutschland tätig sind und die vor allem auch auf Twitter sehr laut sind, bekommt man ja oftmals den Eindruck, das sei das allerletzte Schmuddelblatt. Das ist es ja aber in Wahrheit in dieser Form nicht. Und auch dort gibt es immer wieder sicherlich Sinnvolles, Interessantes zu lesen, dass man da auch mal über den Tellerrand hinausschaut. Und das rezipieren wir, würde ich sagen, auch mitunter. Also es sind jetzt nicht nur linke Zeitungen wie ND, Junge Welt oder Freitag, die wir lesen, sondern wir lesen auch die bürgerlichen Blätter.
Selbstverständlich. Das macht auch zum Teil großen Spaß. Was ich mir ein bisschen schenke, dann sind so manche Kommentare dann in bürgerlichen Zeitungen oder auch in Wirtschaftszeitungen, dass ich das jetzt nicht nochmal erklärt bekommen muss, warum die Löhne auf keinen Fall steigen dürfen, dass mir das nochmal jemand auf 100 Zeilen erklärt. Sowas lese ich dann nicht, weil die Argumente kenne ich ja alle schon und weiß ja auch, dass sie falsch sind. Aber interessant sind dann die großen Interviews mit CEOs. Da sind die Portfolio-Manager, die sagen, wie sie sich neu aufstellen, und da sind einfach auch ganz viele Meldungen, die hochinteressant sind, wie sich da gerade an den Finanzmärkten was verändert. Und das ist sehr toll. Man stößt auf viele Themen, aber auch wieder Begriffe, die man nachschlagen muss oder so. Also da ist man ja auch an einem Punkt, wo man nie ausgelernt hat. Und ich finde tatsächlich, dass Lesen von Wirtschaftsseiten in Zeitungen inzwischen viel interessanter als das Feuilleton zu lesen. Also das Feuilleton ist etwas, was ich nur noch sehr wenig wahrnehme. Also eigentlich fast nur noch so Rezensionsfeuilleton, dass ich wissen will, was erscheint so, und dann will ich mir dann einen Überblick verschaffen. Aber diese Feuilleton-Debatten, die meisten, die es da so gibt, die nehme ich eigentlich nicht mehr wahr. Ich habe da auch ein Déjà-vu nach dem nächsten. Insofern, ich habe das so mit 16, 17 und auch mit Anfang 20 noch sehr, sehr stark gemacht, habe das aber jetzt eigentlich fast ganz begraben.
Ja, dieser heilige Ernst, mit dem diese Debatten geführt werden, von denen wirklich niemand in der normalen Welt irgendetwas mitbekommt, ist mitunter schon sehr skurril. Also wenn ich jetzt daran denke, letztes Jahr an die Debatte um Achille Mbembe, wo da auf Twitter dann die ganze Zeit alle sich die Köpfe eingeschlagen haben, und in der breiten Bevölkerung wissen 99,9% überhaupt gar nicht erst, wer der Mann ist. Und
ja, aber das ist ja Feuilleton. Also das finde ich ja noch okay. Also das war ja noch eine Debatte, wo sich auch tatsächlich mit dem Werk auseinandergesetzt wird. Aber oft ist ja jetzt Feuilleton einfach so, ich fühle noch mal so diese Stimmung nach, wie ist das eigentlich, Ostdeutschland, Westdeutschland oder so. Und da muss ich nicht noch mal eine Seite zu lesen, was dann irgendein Feuilletonist, der noch das schöne 90er-Jahre-Gehalt bekommt, sich dazu ausdenkt. Oder das Tausendste, wie jetzt irgendwie Hollywood mal neu werden muss. Wir brauchen mehr Inklusivität, Diskursivität, Diversity, was auch immer. Also diese Artikel, die hängen mir alle zum Hals raus. Das nehme ich einfach nicht mehr wahr. Es kam auch hier irgendwo eine Frage, ob das für uns noch ein Thema ist, Ostdeutschland, Westdeutschland. Und da würde ich sagen, nein. Also für mich ist das gar kein Paradigma, in dem ich denke. Es ist mir nur aufgefallen, dass das in den letzten paar Jahren, so 5, 6 Jahren, ist das nochmal so stark gemacht worden. Und interessanterweise von Leuten dann auch, die in den 80er Jahren geboren sind oder in den 90er Jahren zum Teil geboren sind, also die das gar nicht erlebt haben können, also eigentlich mehr so ein, aus so einem Phantomschmerz heraus. Und für mich ist das überhaupt keine Frage. Also das, ich kann das
ich glaube, das ist aber auch ein sehr westdeutsches Phänomen. Also es ist ja bei mir genauso. Ich meine, ich bin ja auch jetzt wirklich recht spät geboren. Ich meine, ich bin 98 geboren. Aber ich glaube, das ist halt echt noch so ein westdeutsches Phänomen. Also so meine ostdeutschen Kommilitonen hier, die ich habe, die sehen das natürlich wieder ganz anders. Also für die ist es tatsächlich ein relativ großes Thema, weil die eben in der Familie da auch sehr, sehr stark doch noch viel mit konfrontiert sind. Und ich glaube, das ist dann eher deshalb so, dass du oder ich dann irgendwie sagen, ja, was sollen wir uns damit beschäftigen? Aber ich glaube, das ist für viele Ostdeutsche eher noch ein sehr, sehr großes Thema. Also ich glaube, das ist dann eher dadurch bedingt. Aber ich muss auch sagen, was mich, glaube ich, daran stört an den Ost-West-Debatten, ist halt, dass es gefühlt immer dieselben Fragen sind, die halt alle 5 Jahre neu aufgewärmt werden. Nämlich, wenn sich dann der Mauerfall zum 25., 30. oder 35. Mal jährt, dann ist es halt jedes Mal so, dass immer wieder die Bestandsaufnahme gemacht wird, immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Und immer wieder dieselben Skandilchen nochmal hochkochen, Treuhand dir hier, D-Mark da und so. Das heißt, da kommt man halt auch nie darüber hinweg, leider.
Ja, und ich bin gegen diese ganzen tribalistischen Debatten und die werden ja momentan überall geführt. Ja, das sind ja tribalistische Debatten im Prinzip und das ist so eine Denkweise, die ich auch nicht wieder in mir verankern will. Also dann kann ich dann bald auch sagen, wenn ich nach Jena komme, ich fahre wieder in die Zone. Also das wollen wir ja nicht. Insofern bin ich einfach dafür, ich möchte ein postidentitäres Zeitalter haben. Ich möchte in der Moderne ankommen. Ich möchte nicht die ganze Zeit diese Konflikte da austragen. Kann sein, dass das jetzt von der Position eines Westlers da ist. Ich kann aber auch sagen, dass durch meine Großmutter mütterlicherseits ist Verwandtschaft immer während der DDR-Zeit gab, mit der auch Kontakt gehalten wurde und die sehr alte Verwandtschaft konnte ja auch dann zum Besuch rüberkommen und da wird mir auch, als Kind wurde mir einiges erzählt und so, ich habe das ja nicht erlebt, aber dadurch bin ich schon auch involviert ein wenig in die Sachen und auch in die Umbrüche und dennoch würde ich sagen, wir kommen jetzt nicht weiter, wenn wir jetzt die ganze Zeit das immer weiter noch verhackstückeln, wie das ist und diese tribalistischen Tendenzen sind für mich ganz furchtbar und das ist ein Grund, warum ich da auch sofort abstelle, wenn das irgendwie bei Twitter ist, das will ich nicht mehr haben und auch das lese ich nicht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gerade die Ablehnung bestimmter identitärer Konstrukte oder tribalistischer Debatten, wie auch immer man es nennen will, da sind wir ja schon wieder sicherlich einer Meinung. Hier kam jetzt eine Frage rein, die kann ich sehr schnell abhandeln. Wie viele Anzüge besitze ich? Ich besitze einen. Ich weiß nicht, ob du deine mal gezählt hast, Wolfgang?
Nee, ich habe sie nicht gezählt, aber es sind mehr.
Ja, auf jeden Fall. Und dann war die Frage, was denken wir zu Rosa Luxemburg? Ich habe natürlich auch hier oben, das sieht man jetzt natürlich nicht, auch meine Luxemburg-Bände. Es sind tatsächlich, würde ich sagen, mitunter sehr, sehr lohnenswerte Analysen dabei. Also das kann ich nur empfehlen. Für mich war tatsächlich eine wichtige Schrift die Krise der Sozialdemokratie. Es war nämlich so, dass ich diese Luxemburg-Bände bekommen habe zu Weihnachten und kurz darauf waren dann die letzten Koalitionsverhandlungen. Und da ist die SPD zum 3000. Mal in der Geschichte wieder eingeknickt. Und dann ist mir diese Schrift in die Hände gefallen, die Krise der Sozialdemokratie von Rosa Luxemburg, die ich gelesen habe und danach meinen allerersten Zeitungsartikel überhaupt verfasst habe, nämlich beim Neuen Deutschland unter der Überschrift Die ewige Krise der Sozialdemokratie. Und das war tatsächlich für mich ein sehr, sehr wichtiger Text und das ist zum Beispiel auch ein Text, den ich jedem empfehlen würde, mal zu lesen, die Krise der Sozialdemokratie, weil es einerseits, glaube ich, sehr schön die Problematiken der politischen Linken und auch insbesondere der Sozialdemokratie Demokratie aufzeigt, die bis heute bestehen. Und es ist auch eine fantastische geopolitische Analyse des politischen internationalen Klimas vor dem Ersten Weltkrieg. Also von daher würde ich sagen, Rosa Luxemburg zu lesen, lohnt sich auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch noch viele andere Schriften, wie die zur Russischen Revolution oder auch zur Akkumulation des Kapitals, die, würde ich sagen, für die politische Linke bis heute extrem wichtig sind.
Gerade wo wir wieder über kartellrechtliche Fragen uns unterhalten, ja. Also diese Tendenzen des Kapitalismus zur Kapitalkonzentration, das ist etwas, was man dort sehr, sehr gut beschrieben und analysiert findet. Da gibt es eine Frage an mich, ob ich das Dschungelcamp vermisse. Und die Frage muss ich doppelt bejahen. Einmal vermisse ich es, dass es jetzt nicht stattfinden konnte, aber ich vermisse auch eigentlich das alte Dschungelcamp, nämlich
mit Dirk Bach.
Ein Dschungelcamp, natürlich mit Dirk Bach, aber das ist jetzt gar nicht mein Hauptproblem, sondern ein Dschungelcamp war das, in dem nicht nur Castingstars, also Reality-Format erprobte Leute dort aufgetreten sind, sondern Prominente, die vielleicht ihre besten Tage hinter sich haben, aber nochmal diese 100.000 Euro verdienen wollen, beziehungsweise danach nochmal eine schöne Möbelhaustournee starten möchten. Und das fand ich eigentlich toll, diese Leute dort zu erleben. Wenn ich aber jetzt mit Leuten es zu tun haben, die ohnehin schon die Kamera überall haben reingucken lassen, dann ist das nicht mehr so spannend und da gibt es auch keine interessanten Konflikte mehr, keine Fallhöhen mehr. Insofern würde ich dann doch den Wunsch äußern, dass RTL sich da mal ein bisschen am Riemen reißen soll, nicht immer nur Casting-Leute nehmen, sondern einfach mal wieder schauen, was die Medienlandschaft noch so alles zu bieten hat. Mir fallen da immer wieder Namen ein und sonst kann ich da auch gerne mal beraten, denn eigentlich ist das Format nach wie vor doch ganz schön. Ja, dann gibt es weiter Fragen. Mit welcher Frage kann man bei Wahlkampfveranstaltungen CDU und FDP zum Schwitzen bringen?
Fällt dir da was ein? Wo kommt das Geld her? Würde ich ja sagen.
Ja.
Wenn CDUler wieder sagen, wir können keine Schulden machen, jeder Euro, der vom Staat ausgegeben wird, der muss erstmal verdient werden, dann würde ich einfach mal fragen, wo kommt denn der Euro eigentlich ursprünglich her? Ja, wie entsteht eigentlich Geld? Das wäre, glaube ich, eine lustige Frage, die man an dieser Stelle immer stellen sollte. Und ich glaube, da würde man für großes Rätselraten sorgen mit.
Ja. Daran schließt sich auch eine interessante Frage an, wie nehmen wir den Rechten den gekaperten Begriff Freiheit wieder ab? Und das scheint mir eine ganz wegweisende Frage zu sein. Und ich kann jetzt keine ganz klare Antwort darauf geben, aber es ist eine wichtige Frage, denn was wir doch erleben werden in den nächsten 10, 20 Jahren ist, dass das chinesische Kapitalismussystem noch weiterhin erfolgreich sein wird, vielleicht noch erfolgreicher als jetzt. Und dieses System ist eines, das auf Unfreiheit aufgebaut ist und das nicht mehr funktioniert mit einer liberalen Demokratie und mit einer Selbstverwirklichung, so wie wir sie im Sinn haben als Kinder der Aufklärung oder Enkel der Aufklärung. Und deshalb ist das eigentlich das große Thema, das man jetzt neu besetzen muss, um überhaupt in eine wegweisende Zukunft gehen zu können, um eine Alternative anzubieten, dass man nicht irgendwann sagt, ach so, dann ist das jetzt das erfolgreichere System, dann nehmen wir das auch, dann machen wir jetzt auch so ein Social Credit System und all das. Es gibt ja durchaus diese Tendenzen und diesen Wunsch nach Überwachung und Kontrolle bei vielen Leuten, nicht nur bei Politikern, die die Macht haben, sondern auch bei vielen Leuten, die da gerne dankbar mitmachen. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Thema wäre für die Linken, das zu besetzen. Das würde digitale Souveränität bedeuten. Das kann aber auch die Freiheit sein, etwas losgelöst von Energiekonzernen zum Beispiel zu leben, indem man selbst Solarparzellen auf dem Dach hat und so weiter. Also auch da, das hat was mit Freiheit zu tun. Und Freiheit bedeutet auch eine Freiheit, frei zu sein vom ökonomischen Zwang, beziehungsweise nicht so sehr gezwungen zu sein, gewisse Arbeiten zu verrichten, gewisse Dinge zu machen. Es kann auch die Freiheit sein, in einer Stadt anders zu leben, als wir das jetzt heute tun, wo man eigentlich eine Stadt hat, die nur für Ketten und Autos gebaut sind und andere Stadtkonzepte haben wir kaum. Also auch da kann sich Freiheit verwirklichen. Insofern ist das für mich ein ganz wichtiger Begriff und den würde ich, wenn ich jetzt linker Politiker wäre, ganz neu besetzen und der FDP und der CDU und all den anderen sofort abluchsen.
Jetzt ist hier die Frage aufgekommen, was für Studiengänge wir am wichtigsten für die Gesellschaft halten. Und das würde ich als Frage fast schon zurückweisen, weil ich ja sagen würde, dass man wahnsinnig froh sein kann, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu leben, wo ja. Menschen Dinge tun, mit denen man selbst vielleicht auch nicht viel zu tun haben möchte, beispielsweise Medizin. Ich kann mir nicht vorstellen, andere Menschen aufzuschneiden, bin aber natürlich wahnsinnig froh, wenn ich mich irgendwo unter das Messer legen kann, wenn ich mal einen Unfall habe oder sonst was. Und deshalb liegt mir da überhaupt nichts dran, Menschen abzuwerten wegen ihres Studienganges, weil sie irgendetwas machen, das ich vielleicht für mich persönlich ganz furchtbar fände. Was ich da vielleicht aber noch zu sagen würde, ist, dass ich nach jetzt fast 2 Jahren, in denen ich vor allem VWL-Module gemacht habe in meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, dass ich da doch sagen muss, dass diese Arroganz gegenüber BWLern mich sehr, sehr nervt. Weil ich mich nach diesen 2 Jahren jetzt immer mehr frage, wozu braucht eigentlich irgendjemand studierte Volkswirte? Also bei dem, was ich dort lerne, bisher bin ich durch alle Prüfungen prima durchgekommen und habe fast keine angehört. Also da merkt man ja schon, dass es mit den Inhalten nicht so weit her ist. Und ich frage mich wirklich ganz ernsthaft, zu was einen das qualifizieren soll. Also ich frage mich jetzt wirklich, also auf dem freien Markt in Anführungszeichen, warum sollte da irgendjemand sagen, ich stelle mir mal einen VWLer ein. Also mir fällt bislang keine gute Antwort ein. Ich finde deshalb diese Arroganz gegenüber BWLern wahnsinnig nervig, weil ich ehrlich sagen muss, jemand, der zum Beispiel Steuern und Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen gelernt hat, glaube ich, hat deutlich Sinnvolleres gelernt als das, was an sehr, sehr vielen deutschen VWL-Fakultäten leider Gottes gelehrt wird. Und deshalb bin ich da mittlerweile sehr empfindlich, obwohl ich selbst kein BWL-Student bin, bei diesem Thema BWL-Shelter.
Hier gibt es jetzt eine Frage. Ich hatte gehofft, dass es nicht aufkommt, aber ich will sie doch kurz beantworten. Zum Thema, was haltet ihr von No-Covid, Zero-Covid und ob wir mit der Corona-Politik zufrieden sind? Nein, wir sind nicht mit der zufrieden, weil sie sehr viele arme Leute ärmer gemacht hat. Sie hat sehr viele Leute in noch günstigere Positionen gehoben, die ohnehin schon sehr reich waren. Und diese Politik ging an den jungen Leuten extrem vorbei. Man hatte dann dieses Impfdesaster verantwortlich dafür, sind vor allem Merkel und Spahn. Also da sind jetzt ganz viele Punkte, die ich nennen könnte, die mich sagen lassen, nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden damit und sehe auch das als ein großes Versäumnis, dass man da nicht von der Opposition mehr gefordert hat. Die Grünen waren ja fast gar nicht in der Opposition, sind es ja bis jetzt eigentlich noch nicht. Ganz verrückt, dass man da sich nicht zu Corona anders positioniert hat, nämlich sozialer. Ich halte aber allerdings auch nichts von No-Covid und Zero-Covid, wenngleich ich weiß, dass es da einen Unterschied gibt, denn natürlich mussten wir Lockdowns machen und wir mussten die Zahlen wieder drosseln und da ist man zum Teil auch mal zu spät auf die Bremse gestiegen und diese Gefahr besteht ja immer mal wieder. Nur glaube ich, dass diese Zero-Covid-Strategie ja nicht aufgegangen ist, wie sich ja gerade in Australien und auch in anderen Ländern zeigt, die das erstmal sehr viel leichter machen können, weil sie Inseln sind und das nun mit einem Land mit so vielen mit so vielen Nachbarländern wie Deutschland mal nicht möglich ist. Dann wurde immer gesagt, ja, wir wollen das ja europaweit. Also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das würde ich mal gerne sehen, wie europaweit da ein Kompromiss gefunden wird. Die schaffen das ja nicht mal, einheitliche EM-Regelungen zu machen. Also das ist ja, das kann man direkt zu den Träumen von Ulrike Gero stellen, dass man da irgendwie auf der europäischen Ebene das macht. Also Deutschland müsste sich abschotten. Das ist wirtschaftlich nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Und man will auch nicht in einem Land leben, wo jetzt die Außengrenzen bewacht sind. Also das würde nicht funktionieren. Aber ein Blick nach Australien zeigt, ja, die haben dann da mal irgendwann fast 0 Fälle gehabt. Nur irgendwann kommt das Virus wieder rein durch eine Reise oder so. Und dann haben sie es wieder. Und das Problem ist, die Leute haben da kaum Impfbereitschaft. Und die Impfungen gehen so zäh voran, dass die jetzt ein großes Problem haben, dass Corona natürlich jetzt jahrelang ausbrechen kann. Denn es verschwindet ja nicht. Also selbst wenn wir bei Null sind, muss das ja nur wieder von einem Event, von einem Superspreader-Event losgehen. Und schon geht das wieder von vorne los. Das heißt, die einzige Rettung sind die Impfungen und diese Impfungen finden statt. Dass jetzt manche da aus Faulheit sich nicht zum zweiten Mal impfen lassen oder weil sie sagen, ach, ich wollte aber jetzt schon mal in den Urlaub fahren, das regt mich wirklich auf. Ich habe nie geglaubt, dass man da so hartgesottene Impfgegner bekommen kann. Das ist halt dann einfach so, das muss man dann aushalten vielleicht oder man muss über andere Restriktionen nachdenken, aber ich finde auf jeden Fall, dass das schon heftig ist, dass da Leute einfach zu faul sind, zur Impfung zu gehen. Aber die Impfungen sind die Rettung, das sieht man im Übrigen auch. selbst da, wo Zahlen dann extrem nach oben gehen mit der Delta-Variante in Großbritannien, gibt es nur noch ganz wenige, die schwerst krank werden. Also da merkt man auch, dass diese Impfungen sehr helfen. Und das ist, das ist sehr tragisch.
Und Impfen ist natürlich das Zauberwort. Das hatte Stefan Schulz irgendwann mal auf Twitter geschrieben und ich war ihm da sehr dankbar für. Das war eben das, was, glaube ich, bei diesen No-Covid, Zero-Covid-Projekten immer das große Problem war, dass man natürlich die Zahlen auf null runterbringen kann, aber man weiß, dass sie irgendwann doch, dass es immer wieder ausbrechen wird,
ja,
außer die Leute sind durchgeimpft. Und was ich da ein bisschen vermisst habe in der Kommunikation, ist dann tatsächlich zu sagen, wir werden das erst schaffen. Also Corona kann man überhaupt nur überwinden durch die Impfungen. Und alles, was man davor schafft mit wir bringen die Zahlen runter, ist immer nur momentan leider. Also zu denken, dass man für immer einfach Corona los wird, das halte ich halt auch für unrealistisch. Und da hätte man meiner Meinung nach klüger kommunizieren müssen, weil man ja mitunter trotzdem sehr sinnvolle Vorschläge gemacht hat, dass man eben gesagt hat, vielleicht sollte man nicht nur auf Homeoffice-Plätze schauen, sondern beispielsweise auch auf Fleischfabriken. Das waren ja sehr sinnvolle Interventionen, die da kamen und die in der bei der linken Kritik der Corona-Maßnahmen kamen. Und das ist dann nicht umgesetzt worden. Und da hätte man, glaube ich, vieles doch sehr viel klüger kommunizieren können, wo ich glaube, ich immer ein bisschen genervt war dann da, dass, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass viele Linke glauben, sie müssen, weil die rechten Verschwörungstheoretiker am Rad drehen, alles, was die Regierung macht, toll finden und auch auf Twitter dann immer sagen, wir hatten keinen richtigen Lockdown und es sind doch gar keine Einschränkungen. Und da muss ich sagen, ich habe über ein knappes Jahr fast niemanden hier in die Wohnung gelassen. Es waren sehr starke Einschränkungen. Es war definitiv unangenehm und ich habe das gemacht und für sinnvoll befunden und mich an alles brav gehalten. Und ich glaube, dass die, die sagen, ach, war ja gar nicht so schlimm das letzte Jahr, dass die entweder einen wirklich sehr einsames Leben vielleicht sonst haben oder sich an nichts gehalten haben. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich habe mich quasi an alles gehalten und ich fand es nervig und ich finde, wir sollten da schon auch darüber sprechen, dass das gewisse soziale Folgeschäden auch natürlich hinterlässt, wenn Menschen 1,5 Jahre lang ihre sozialen Kontakte wahnsinnig runterfahren. Und auch das hätte man viel offener tun müssen, dass man vielleicht in Talkshows nicht immer nur über Inzidenzen spricht, sondern auch darüber, dass man vielleicht seit einem Jahr nicht mehr ein nettes Abendessen mit 5 Freunden hatte oder so.
Ja, und wir haben ja jetzt schon so ein paar Studien darüber, welche Auswirkungen das hat, Thema Einsamkeit, Thema wie sind auch Depressionen ganz, ganz stark ausgebrochen, häusliche Gewalt, all das, aber das bekommen natürlich die Leute, die da so Radikalforderungen auf Twitter stellen, nicht mit, weil man ja doch abends im Fernsehstudio dann immer auf Leute trifft, ja, da ist man ja nie so ganz allein in dieser Position, insofern, ja, sehr ärgerlich, auch ärgerlich, wie das ein bisschen mit den Impfungen gelaufen ist, dass man auch zum einen schon wusste, man braucht für diese Herdenimmunität 80% Schutz oder jetzt sind sogar 85% Schutz und hat dann aber nicht mal rein Wein eingegossen frühzeitig und gesagt, gut, wir brauchen mindestens diese Kreuzimpfung schnell, also Astra-Vektorimpfstoff plus RNA-Impfstoff, dass man das immer noch so, nee, ist alles super und so. Das kann man auch einfach mal ehrlicher kommunizieren und das ist dann auch von unseren Expertenhelden, die mit Shows überhäuft werden und Büchern und so weiter nicht geschehen. Insofern alles ziemlich ärgerlich und ich würde sagen, wir gehen zu einem schönen Thema nochmal zurück. Was hätten wir denn danach?
Ich habe eine Frage sehr häufig doch jetzt irgendwie im Chat gelesen, es war die Frage nach dem Realsozialismus. Das ist jetzt vielleicht nicht ein Thema, wo man sagt, ach, was für ein schönes Thema, aber ich glaube, dass man, könnte man vielleicht kurz darauf antworten, dass man doch unserem Podcast anmerkt, dass wir da eine sehr kritische Auseinandersetzung doch vornehmen möchten. Also, dass wir natürlich darüber sprechen, beispielsweise über Unfreiheiten in China, das tun wir. Wir haben auch über Chile gesprochen und haben gesagt, dass es an diesem chilenischen Modell sehr viel zu loben gab und dass auch dort trotzdem ein gewisses instrumentelles Verständnis von Gesellschaft trotzdem leider vorgeherrscht hat. Das heißt, ich glaube, man sollte sich diese Geschichten, die dort stattgefunden haben, sehr konkret und sehr kritisch ansehen, wie man sonst auch alles andere kritisch betrachtet. Und da sollte man jetzt nicht bei Leuten, die sich Sozialisten nennen oder vielleicht auch Sozialisten waren, Halt machen. Das wäre unkritischer Quatsch. Und von da daher wird das sicherlich auch in Zukunft noch ein Thema sein. Was wir zum Beispiel jetzt für die nähere Zukunft vorhatten, war zum Beispiel die neue ökonomische Politik Lenins, die NEP. Also das wird alles noch Thema sein, können wir jetzt schon mal sagen.
Ja, und wir werden nicht zu dem Punkt gelangen, bei dem wir sagen, das war ja aber wirklich ein großer Sprung von Mao. Das war es einfach nicht. Ja, also das ist, gibt's ja immer noch Leute, die das glauben, aber das ist zynisch, das zu behaupten. Hier gibt es eine sehr schöne Frage, die ist noch offen geblieben bislang, in welchen Bereichen unseres Lebens wir konservativ sind und wann ist es gut, ein Konservativer zu sein? Und ich kann das jetzt auf zwei Punkte mal bei mir beschränken. Ich würde sagen, das ist die Trennung zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre, dass ich nicht sage, wir vermischen das mal alles und das ist doch toll, wenn wir da uns in der Öffentlichkeit genauso verhalten wie im Wohnzimmer. Das ist generell jetzt so ein Ding, das erlebt man, wenn man Bahn fährt oder wenn man überhaupt auf Straßen draußen spazieren gehen. Also da bin ich sehr konservativ und das heißt auch im öffentlichen Raum spielt man auch quasi eine öffentliche Rolle, wie das Irving Goffman sagen würde. Und dazu gehört dann zweitens auch, weil es auch ein Zivilisationsfortschritt ist, eine gewisse Affektkontrolle. Das heißt, man geht jetzt nicht die ganze Zeit mit seinen tausend Emotionen, die man so mit sich rumschleppt, hausieren. Es sei denn, man muss jetzt so einen Original Spotify Podcast oder eine Netflix-Serie bewerben, dann kann man natürlich sagen, und mir ging es so schlecht, das erzähle ich Ihnen jetzt mal und schreibe noch 5 Bücher darüber. Ansonsten kann man sich auch mal ein bisschen zusammenreißen. Ich bin sehr gegen diese extreme Emotionalisierung und so und würde noch vielleicht als dritten Punkt hinzufügen, ich bin ein Verfechter des Kanons. Nicht, dass ich den Kanon nicht öffnen würde auch und dass wir auch Dinge übersehen haben oder dass da Dinge fälschlicherweise drin sind, bei denen man sagen muss, nee, ist eigentlich gar nicht gut, ist Unsinn. Also ich würde sagen, dass wir dann irgendwann auch mal dazu übergehen werden, dass wir Günter Grass aus dem Kanon so weitgehend rausschmeißen oder so. Also ich glaube, das ist aus Versehen da reingeraten. Oder naja, wir wollen jetzt nicht die ganze Liste durchgehen, was so alles vielleicht auch mal historisch fehl eingeschätzt wurde. Aber dennoch würde ich sagen, dass die Hochkultur etwas ist, wo ich festhalte und wo ich mir auch nicht jetzt vom Feuilleton einreden lasse. Hochkultur findet heute bei TikTok statt und ist doch alles gleich. Also das war ja eigentlich das Interessanteste, glaube ich, dass viele Leute sich über unser Buch aufgeregt haben. Nicht, weil es links war in dem Sinne, sondern weil es links war und ein konservatives Kulturverständnis hatte, bezogen dann auch nochmal rückbezogen auf die Frankfurter Schule. Und das können wir ja bei Adorno und so weiter dann wunderbar sehen. Und bei uns ist das auch sehr wichtig. Und dass man uns das dann als arrogant und dünkelhaft und sonst was vorgeworfen hat, das hat mich natürlich und dich, glaube ich, auch amüsiert, weil das dann doch in der Regel Leute sind, die einen Kulturbegriff haben, wo ich sage, oh Gott, in welchen ästhetisch grauslichen Zeiten würden wir leben, wenn die sich durchsetzen?
Ja, das Thema Kultur wäre sicherlich auch das Erste, was mir tatsächlich beim Thema Konservatismus in meinem Leben einfällt. Also ich glaube auch, dass diese starke Relativierung, die man doch mitunter erleben kann, wo man sagt, alles, was produziert wird, ist ja Kultur und ist als Gleichgut zu bewerten, da, glaube ich, das haben wir jetzt klar gemacht, das sehen wir beide sehr, sehr kritisch. Und gerade bei den Influencern kann man dann eben noch sehen, weil du das als Thema angesprochen hast, dass es eben ohnehin interessant ist, dass es ja vor unserem Buch da keine Analyse gab, also die jetzt so umfassend war und auch international eigentlich nichts, was ja schon verrückt genug ist. Also gerade
so. Wir werden international.
Wir wissen
vielleicht manchmal nicht, wir werden ins Koreanische übersetzt und ins Spanische.
Ja, da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf und wir hoffen dann, dass es vielleicht da auch international noch ein bisschen mehr Debatte gibt. Aber es ist schon sehr interessant. Also es gab international eigentlich nichts so richtig zu dem Thema, gerade in der Soziologie, was sicherlich viel auch mit dem akademischen Betrieb zu tun hat, der sich immer gerne um sich selbst dreht, aber dann nicht mehr merkt, was in der Realität passiert und dass das, was halt Millionen Menschen sehen, nicht, also was Millionen Menschen bewegt, sind halt nicht Achille im Bembe-Debatten, sondern das sind dann irgendwie YouTuber, die sich in Badewannen voller Nutella legen, leider. Das ist leider so. Und von daher glaube ich, dass man das schön merken konnte, die Soziologie ist da völlig eingeschlafen bei dem Thema. Die einzigen, die noch was zum Thema Social Media machen, das habe ich Gefühl, sind eher so Medienwissenschaftler. Mhm. Und die machen das dann aber häufig in so einer völlig unkritischen Art und Weise. Also gibt es schon Publikationen irgendwie zur Ästhetik des Netzes oder so. Und das sind dann meistens so Bücher, die einfach nur beschreiben, was sich jeder eigentlich selbst auch auf Instagram ansehen kann und wo niemand ein Buch zu braucht und dann am Ende nochmal sagen, was für eine tolle Demokratisierung das ist. Und da würden wir dann eben aufgrund unseres Kulturkonservatismus, und da sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage, sagen, nein, das ist nicht toll. Es ist größtenteils richtig scheiße, was da stattfindet. Es ist auch nicht demokratisch, weil wir einfach sehen, dass die Macht bei den Plattformen liegt und auch beim Großkapital. Also ich meine, wir sehen jetzt ja auch schon, dass die Influencer mittlerweile fast schon kartellartig organisiert sind in irgendwelchen Agenturen oder so. Es geht ja so weit, dass teilweise, wir haben das Beispiel in dem Buch von den TikTok-Houses, von den vom Hype-House zum Beispiel, dass da einfach gesagt wird, wir kaufen uns jetzt ein paar angehende Influencer, packen die in eine fette Villa und die produzieren wie Legehennen TikTok-Videos jeden Tag 10 Stück. So, das ist einfach das, womit wir es zu tun haben und nicht mit einer Demokratisierung. Und wenn man dann immer so total kulturrelativistisch sagt, nee, das ist alles ganz, ganz toll, demokratisch und schön und da ist der ästhetische, kulturelle, intellektuelle Fortschritt zu verbuchen, da würden wir halt sagen, nein, 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 da lesen wir doch lieber einen schönen Emil Zola-Roman.
Aber ja, Wolfgang, beziehungsweise ich will das gar nicht so nur damit ausspielen, also man kann natürlich nicht auf Instagram gehen und sagen, ach, hier ist gar nicht Thomas Mann, aber man kann ja mal einfach sagen, es gibt ja vorher auch schon Unterhaltung, also es gibt Ernst Lubitsch-Komödien, Billy Wilder-Komödien, was auch immer, und wenn wir mal diese Unterhaltungskultur aus Hollywood, die große Unterhaltungskultur, vergleichen mit der Unterhaltungskultur, die dann bei Instagram von diesen Influencern geboten wird. Im Übrigen jetzt nicht alle Contente, die stattfinden auf den sozialen Medien, sondern wirklich diese Influencer-Contente, dann kann man doch ganz klar sagen, nein, das fällt alles ab und das macht es sehr schlecht und sehr dumm und verbreitet sich aber im großen Maßstab, du hast es schon angesprochen, es wird natürlich alles dafür getan, damit die Reichweite aufbauen und damit die Aufmerksamkeit auf sie konzentriert wird, was ja auch funktioniert, wenn man dann sieht, dass selbst diese Influencer inzwischen in Kultursendungen zu Gast sind und dort dann umgarnt werden und man überhaupt da nicht mehr kritisch hinterfragt, womit die so ihr Geld verdienen. Das ist eine so ärgerliche Angelegenheit, dass man da auch ganz klar sagen muss, es können sich auch Dinge verschlechtern. Also ich verstehe diese linksliberale Ideologie nicht, zu sagen, ja, das ist ja Kulturpessimismus. Also wir sind uns einig, es kann ein Rechtsruck drohen. Länder werden undemokratischer. Also Verhältnisse können sich verschlechtern. Warum soll das in der Kultur nie möglich sein? Als sei das da immer toller, pluraler, bunter, diverser, was auch immer. Nein, auch da gibt es ganz schreckliche Entwicklungen und die Influencer sind eine sehr dominante Entwicklung und da muss man auch mal sagen, feste drauf.
Feste drauf und natürlich abschalten. Wir haben hier gleich noch eine relativ verwandte Frage, nämlich unser Kommentar zu den größten Streamern in Deutschland. Also ich glaube, was ganz interessant das ist, ich meine, wir wollen die jetzt, glaube ich, nicht alle durchgehen. Das ist ja, es ist ja wirklich schrecklich, was man dort oft zu sehen bekommt. Ein Moment, den ich sehr interessant fand, aber war der, wo dann Monte vor seinem Rechner saß, Montana Black, und nach den Grünen gefragt wurde und dann in eine Tirade ausbrach. Ich meine, wir beiden sind ja nun auch wahrlich keine riesigen Fans der Grünen. Wir sehen da ja auch sehr viel kritisch, erinnert sei an die Agenda 2010, die immer der SPD zugeschrieben wird, aber bei der die Grünen ja auch durchaus ihre Finger mit im Spiel hatten, muss man sagen. Von daher haben wir da auch Kritik. Aber Montana Black brach dann sofort aus und sagte, nein, wenn die Grünen gewählt werden, dann wandert er aus, er zahlt jetzt schon so viel Steuern und so. Das war die Aussage dort. Und da konnte man natürlich sehen, wie diese Influencer politisch ticken. Deshalb fand ich, war das so ein wunderbarer Moment. Ich meine, das ist auch fast schon wieder schön, dass er dann so ehrlich ist dabei, ne? Dass er das wirklich so ganz konkret sagt, dass er sagt, nö, also wenn ich hier ein bisschen mehr Steuern zahlen muss, dann bin ich raus. Und das ist eben das politische Potenzial. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, das sehen halt wirklich junge Menschen, die da nicht so viel Ahnung von haben. Und wenn man da nicht was gegen macht, dann sind die vielleicht in ein paar Jahren auch noch bei der FDP und sagen jetzt mal schön die Steuern für die Reichen runter. Von daher sollte unser Kampf natürlich den Influencern und Streamern gelten.
Ja, Ich glaube auch, dass das eigentlich so die besten Influencer für diese Politik sind. Also die müssen das gar nicht sagen. Also sie müssen gar nicht sagen, wählt die FDP. Aber wenn man einfach dort Leute hat, die die ganze Zeit nur sagen, wie toll das ist, Aktien zu besitzen, und probiert das doch auch mal. Und in Berlin explodieren die Mietpreise und man sagt, investiert doch mal in Wohneigentum und so Sachen. Dann ist das eigentlich die beste Influencer-Strategie. Und dann gibt es die einen, die sich dann noch so ein bisschen Nachhaltigkeit oder so auf die Fahne schmieren. Aber eigentlich geht das alles in so eine Richtung, jeder kämpft und stirbt für sich allein, und die Influencer haben es ja schon geschafft, und dann stiften sie noch ein paar andere an und bekommen dafür vielleicht noch eine dicke Provision, wenn sie dann womit einsteigen. Also das ist extrem ärgerlich, und es ist auch wieder so schade, weil ja auf den Plattformen anderes möglich wäre. Also das muss ja nicht immer dann von den dümmsten Akteuren besetzt sein. Also genauso ist es ja auch, dass man im Fernsehen Gutes und Schlechtes zeigen kann, und es ist dann so schade, dass leider auch etablierte Medien so stark mitmachen und dann einfach von dieser Reichweite so fasziniert sind, dass sie denken, ja, wenn die jetzt auch noch hier in meiner Zeitung stattfinden, dann erhöhe ich die Auflage, was natürlich überhaupt nicht passiert. Das war eigentlich ganz schön während der Pandemie dann auch zu sehen, wenn diese Influencer plötzlich mal dachten, ach, wir könnten doch auch mal so einen Talk machen über Fridays for Future oder was auch immer. Natürlich sieht das sich niemand von diesen Followern an, weil die wollen einfach auch nur Bikini-Fotos sehen. Dann wird wieder dieser Brei, wie heißt das, was die da anrühren?
Porridge.
Ja, Porridge wird dann da immer gezeigt. Also, und uns fiel ja vor allem auf diese enorme Gleichheit des Tages, also diese Gleichförmigkeit. Es sind auch eigentlich keine erstrebenswerten Existenzen. Also das ist in meinen Augen somit das langweiligste Leben, was man führen kann. Und trotzdem erscheint es für so viele begehrenswert. Und ich verstehe auch nicht, weil ich ja wirklich das Unterhaltungskino auch liebe. Ich bin ja jetzt niemand, der sagt nur Autorenfilm, sondern ich liebe das Unterhaltungskino. Aber dass man sich mit so wenig zufrieden gibt, dass da Leute wirklich fast gar nichts können und das jeden Tag nochmal ausstellen und dass man das sich täglich ansieht, das verstehe ich nicht. Dann doch lieber Mariah Carey, die kann ja wenigstens singen, und das ist doch dann ganz nett. Wir können es, naja, kannst du singen? Hier gab es nämlich die Frage, ob wir gut singen können. Du kannst nicht, du singst nicht, ne, eigentlich.
Ich habe dich selten gehört. Ja, ich singe nicht viel. Also ich glaube, dass wenn ich ein bisschen mal meine Stimme trainieren würde, es gar nicht so schlecht wäre. Aber ich singe tatsächlich fast nie. Wahrscheinlich sollte ich mehr musizieren. Macht ja auch Freude. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du singst wahrscheinlich im Auto laut Schlager, oder?
Im Auto Schlager und Operette. Das ist ja für mich auch, ja, Operette, sehr viel. Ich habe jetzt auch nochmal zugeschlagen, habe mir nochmal zwei neue CDs gekauft, nochmal eine Aufnahme von Gräfin Maritza und eine von der Czardasch-Fürstin. Also ich singe sehr gerne und singe auch, glaube ich, nicht ganz schlecht. Also es hätte jetzt nicht für eine Opernkarriere gereicht, aber ein bisschen singen kann ich schon. Und es macht großen Spaß. Wir sollen jetzt hier etwas zum Besten geben, aber das machen wir jetzt nicht. Aber ich singe auch hin und wieder gerne so die alten Volkslieder. Die sind ja herrlich, so aus dem 18., 19. Jahrhundert. Das ist ganz großartig, ja. Wenn alle Brünnlein fließen, dann muss man trinken, sowas dann, oder in einem kühlen Grunde, da steht ein Mühlenrad, mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat. Ja, das sind wunderbare Lieder. Es wird eigentlich auch zu wenig gesungen. Also auch die Eltern müssen, glaube ich, mehr mit den Kindern singen.
Ja, jetzt kam noch die Frage nach linken Influencern auf. Naja, erstmal würden wir da, glaube ich, sagen, dass das nach unserer Definition oftmals keine Influencer sind. Das, was gerne oftmals als linke Influencer bezeichnet wird, weil wir sagen würden, dass Influencer sehr streng an das Thema Marketing geknüpft ist. Also der Begriff des Influencers ist ja entstanden aufgrund von Robert B. Cialdinis Marketingratgeber Influence, The Psychology of Persuasion. Das war ja das wichtige Buch eigentlich, was dazu geführt hat, dass man heutzutage auch von Influencern spricht. Von daher würden wir diejenigen, die gerne als linke Influencer bezeichnet werden, die würden wir nicht als linke Influencer bezeichnen, und wir würden auch viele von denen natürlich kritisch sehen. Wir wollen jetzt hier niemanden namentlich nennen, aber wir wurden auch nach der Buchveröffentlichung immer wieder in Interviews auf bestimmte Leute angesprochen und würden dann sagen, das sind oftmals entweder Menschen, die sich wichtige gesellschaftspolitische Themen auf die Fahnen schreiben, wie Ökologie oder Feminismus, um daraus einen Profit zu schlagen, dass man irgendwie sagt, wir verkaufen euch hier ein bisschen nachhaltigeres Produkt, dass man irgendwie sagt, hier ist ein Start-up und das sammelt Obst ein, was nicht ganz so schön aussieht und was sonst in der Tonne landen würde und das könnt ihr jetzt hier mit meinem Rabattcode kaufen. Also auch da muss man sagen, das ist eigentlich auch nur relativ konventionelle Werbung, die dann halt ein bisschen mit so einem gesellschaftspolitischen Touch noch versehen wird. Und dann gibt es natürlich schon linken Aktivismus online. Also das, was wir machen, das lässt sich ja jetzt nicht als Influencing bezeichnen. Also wir sind jetzt ja nicht irgendwie die ganze Zeit unterwegs und sagen, hier gibt es einen schönen Lippenstift oder so. Aber wir versuchen aufzuklären und davon gibt es natürlich relativ viel online. Auf Instagram sehe ich auch immer wieder tatsächlich recht sehenswerte Sachen. Also ich habe da auch schon teilweise so Insta-Kacheln mit Text gesehen, wo relativ gut und pointiert erklärt wurde, wie das mit Marx und dem Mehrwert ist. Da würde ich sagen, da spricht überhaupt nichts gegen, das so zu machen. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass es quasi niemand liest. Ne? Also so eine Instagram-Kachel, wo was über Marx und den Mehrwert steht, das wird im Regelfall eh nur von Leuten gelesen, die es ohnehin schon wissen oder die sich ohnehin dem Thema schon angenähert hätten. Und es ist halt sehr, sehr schwierig tatsächlich, die sozialen Medien nutzbar zu machen für progressive Zwecke und vor allem für eine vertiefte Auseinandersetzung mit etwas. Also wir sehen halt, dass immer wieder bei Auseinandersetzungen, egal ob beim Thema Ökologie, da wird gesagt, hier brennt wieder eine Ölplattform oder beim Thema Feminismus, dass man sagt, hier ist irgendeine drittklassige Regionalzeitung mit 300 Lesern, wo irgendeine sexistische Überschrift war. Das heißt, man nimmt immer irgendwelche Symptome, wo man zu Recht sagen kann, das ist schrecklich oder schlimm, aber man geht nie an die Ursachen ran, man wird nie analytisch. Das ist eigentlich das große Problem von Social Media, dass es natürlich nicht im Interesse der Plattformbetreiber ist, dass man dort sich tiefergehend mit etwas auseinandersetzt, sondern dass man vor allem will, dass die Leute dauerhaft swipen, swipen, swipen und sich idiotische, kurze, lustige Videos ansehen. Und deshalb haben linke Inhalte es sehr, sehr schwer auf diesen Plattformen. Und ich meine, wir sind natürlich sehr froh darüber, dass wir jetzt mit dem Podcast immerhin so zwischen 30.000 und 40.000 Menschen erreichen. Das ist natürlich in absoluten Zahlen eine Menge. Aber wenn ich mir ansehe, was irgendwelche sehr, sehr kruden Crash-Propheten da an Klickzahlen haben, da merkt man doch, dass die Machtverhältnisse leider etwas ungleich verteilt sind.
In der Tat. Gibt es einen grünen Kapitalismus? Also erstmal werden wir uns damit noch weiter in Folgen beschäftigen. Es soll jetzt auch in naher Zukunft um Postwachstum gehen und die Frage, wie würde das dann aussehen und ist das überhaupt so sinnvoll? Wo können wir runterdrosseln oder wo führt uns das vielleicht in die Armut? Wenn man jetzt sagt, also ein Kapitalismus, dem die Umwelt am Herzen liegt oder so, dann kann man das natürlich einfach wegwischen, denn der Kapitalismus selbst hat nicht ein ökologisches Empfinden. Aber es gibt ja Akteure in ihm, die gewisse Regeln setzen können, beziehungsweise gewisse Wert- und Normsetzungen vollführen können. Und da merken wir jetzt momentan schon so einen gewissen Paradigmenwechsel. Also sehr viele auch in der Finanzindustrie, aber auch bei Unternehmen erkennen, dass man jetzt auf den grüneren oder sagen wir ökologischeren Kurs einschlagen muss. Man muss CO2-Emissionen vermeiden bzw. drosseln und da wird sich auch in den nächsten 10, 20 Jahren sehr viel tun. Ob das ausreicht, weiß ich nicht. Ich bin da eher skeptisch und glaube, dass wir da noch viel Schlimmes erleben werden und dass es bei vielen Unternehmen dann doch nur Absichtsbekundungen sind und dann werden wir vielleicht doch nicht so viel erleben. Es sei denn, es gibt eine Politik, die ganz klar so reguliert, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr erlaubt sind. Und wir haben ganz, ganz viele Verbote und wir brauchen auch da Verbote. Und man kann natürlich auch mit Anreizen nochmal sehr viel machen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, in gewisse Dinge zu investieren und stattdessen sich neu aufstellt, ökologischer aufstellt. Ich würde da nicht von grünem Kapitalismus reden, das ist schon sehr euphemistisch. Aber was ich sagen kann, der Kapitalismus könnte in einen sehr viel ökologischeren transformiert werden. Das ist aber eine Frage von politischem Willen und auch von den Wählern. Also was wollen die? Und momentan erleben wir gerade so eine ganz interessante Situation, dass zum Teil Unternehmen sagen, wir würden gerne, bitte reguliert uns mal. Und wir haben dann immer noch so intuitiv Politiker der Union, die sagen, nee, also hier Regeln, das wollen wir ja alles nicht. Wir machen hier freie Marktwirtschaft. Und Unternehmen, die aber eigentlich ein hehres Ansinnen haben, vielleicht auch, weil einfach Einzelunternehmer sagen, ich habe da ein schlechtes Gewissen oder denke an meine Kinder oder was auch immer. Da sehen wir, dass die jetzt eigentlich schon Druck ausüben, aber die nicht jetzt selbstständig das alles machen können. Die brauchen diese Regeln, weil sie natürlich in einem Wettbewerb sind mit nationalen und internationalen Konkurrenten. Das heißt, wenn die jetzt den Heiligen, den frommen Samariter spielen, dann ist es so, dass sie sehr schnell von der Konkurrenz dann kaputt gemacht werden. Deswegen sind Regularien für solche Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und das ist aber eine Frage von Politik. Und da kann man auf jeden Fall mehr gestalten. Also per se muss der Kapitalismus nicht dazu führen, dass die Welt brennt.
Übrigens, das finde ich einen guten Punkt nochmal einzuhaken zum Thema Selbstverpflichtung von Unternehmen, ne? Dass Unternehmen irgendwann selbst sagen, naja, wir würden gerne andere Regularien haben, aber wir können es uns jetzt halt nicht leisten, ohne diese Regularien die Welt zu retten, weil wir dann gegenüber den anderen Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an das Marxische Kapital. Marx zitierte ja wahnsinnig viel im ersten Band des Kapitals aus Diskussionen, also aus politischen Diskussionen vor allem, ja, aus Abgeordnetenhausdiskussionen, aber auch an Briefen von Unternehmern ans Parlament. All das wird dort ja oftmals in ewig langen Fußnoten auch festgehalten. Und er zitierte auch immer wieder Unternehmer, die sagen, dass sie eigentlich gerne die Kinderarbeit abschaffen oder reduzieren würden oder dass sie eigentlich gar keine Lust haben, die Menschen 14 Stunden am Tag zu knechten, dass sie aber wissen, dass solange es nicht staatliches Zwangsgesetz ist, einen unternehmerischen Nachteil haben gegenüber ihrer Konkurrenz und deshalb nicht davon absehen können, das zu tun und dass sie deshalb dringend das Parlament bitten, endlich dort für eine Regulierung zu sorgen. Das heißt, es gibt natürlich auch ganz genauso heute Unternehmer, die sagen, sie würden gerne ökologischer wirtschaften, sie wissen aber, dass das Mehrkosten verursacht und Wettbewerbsnachteile verursacht und dementsprechend ist es dann natürlich an der Seite der Politik, dort etwas zu verändern. Du hast eben auch die Wähler angesprochen und wir müssen natürlich auch sagen, es geht nicht nur um Wahlen, sondern es geht auch um das, was außerhalb des Parlaments stattfindet. Mhm. Das, was an gesellschaftlicher Stimmung vorherrscht, ist relevant für das, was Politiker tun. Oftmals ist es gar nicht so wichtig, welcher Politiker von welcher Partei wirklich da sitzt, sondern wichtig ist, wie eigentlich so die Stimmung in der Bevölkerung tatsächlich ist, was für Ansichten wirklich auch hegemonial sind. Ja. Und man kann da sehen, dass eine sozialdemokratische Partei wie die SPD zum Beispiel auch die Agenda 2010 durchgesetzt hat, weil es keine starke Gegenbewegung innerhalb der Bevölkerung gab und weil auch die Linke nicht gut genug organisiert war. Und genauso, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ist es möglich, bei den regierenden Politikern auch, also selbst unter einer Merkel wäre mehr drin gewesen, wenn gesellschaftspolitisch mehr los gewesen wäre, würde ich behaupten. Denn Merkel ist ja nun auch eine Frau, die nicht gerade durch politische Gradlinigkeit aufgefallen ist. Und wenn dort mehr Druck stattgefunden hätte an einigen Stellen, wäre da sicherlich auch mehr möglich gewesen. Denn wir sehen jetzt ja bei Institutionen wie der EZB auch, ich meine, natürlich muss man da auch immer kritisch betrachten, ob das wirklich stattfindet oder ob das nur ein Marketing-Gag ist. Aber dass man auch bei der EZB zum Beispiel sagt, ja, wir denken jetzt darüber nach, priorisiert mit grünen Anleihen umzugehen, um da unsere Rolle, die unsere sehr beschränkte Rolle, die wir in der Geldpolitik haben, zu etwas Gutem tatsächlich zu nutzen. Von daher ist da auch natürlich innerhalb des Systems doch noch einiges möglich, wenngleich man auch sagen muss, es ist widersprüchlich ein System, das auf Wachstum immer aus ist, mit Grenzen, mit planetaren Grenzen in Einklang zu bringen.
Ja, definitiv, aber das war nochmal ein guter Hinweis. Fridays for Future, Ende Gelände, all diese Bewegungen, all die Aktivisten, die haben schon gewirkt. Jetzt kann man sagen, das ist noch, geht noch nicht weit genug und die CDU will es nicht begreifen und so, aber jetzt nehmen wir mal an, die CDU hätte, Gott bewahre, die absolute Mehrheit. Die würden jetzt nicht mehr es schaffen zu sagen, wir brauchen 30 neue Kohlekraftwerke in Deutschland. Also da wissen die schon, es gibt eine Stimmung im Land, das können die jetzt nicht mehr drehen. Vielleicht würden die noch mal irgendwo eins oder noch ein bisschen länger halten können, aber die Stimmung hat sich da schon so gedreht, dass das jetzt einfach nicht mehr akzeptiert ist und das kommt dann nicht von von Wählern, sondern das kommt von all den anderen, das kommt von der Zivilgesellschaft, vom Aktivismus. Und deswegen, glaube ich, muss man da auch als Politik das auch nachspüren. Und ich glaube, dass man sehr viel mutiger sein könnte. Und ich glaube, dass man auch gerade so ein paar Entscheidungen treffen kann, die nur ein paar sehr schmerzen. Aber dann ist es halt einfach so. Zum Beispiel, weil es hier nochmal die Frage gab, Meinung zu Bitcoin. Bitcoin einfach verbieten ist eine Umweltsauerei sondergleichen, hilft uns auch überhaupt nicht weiter. Wir müssen ganz anders und neu über Geld nachdenken, aber nicht auf diese Weise. Einfach abschaffen und dann ist schon mal ein bisschen was fürs Klima getan und dann können die Jungs von Twitter und so, die sich den ganzen Tag nur mit dem Bitcoin beschäftigen, sich irgendein anderes Betätigungsfeld suchen. Irgendein anderes Hobby wäre ja mal schön. Man kann ja auch mal Fußball spielen gehen oder sowas vielleicht.
Ich sehe hier noch im Chat die Nachricht, wie wir die NATO sehen. Da würde ich doch gerne kurz drauf antworten und will jetzt gar nicht groß ausführen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir als Linke die NATO jetzt nicht wahnsinnig positiv sehen und das jetzt auch nicht als den progressiven Heilsbringer beschwören wollen. Die Frage ist trotzdem, ist das immer so ein drängendes Thema in einem Land wie Deutschland? Also weil jetzt ja vor einigen Monaten diese Debatte aufkam, was wären Koalitionsgesprächen? Und da gab es ja von Seiten einiger Linker schon die Aussage, ja, wenn wir nicht aus der NATO austreten an Deutschland, dann gehen wir in keine Koalition. Da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich etwas albern, denn Deutschland ist außenpolitisch völlig irrelevant in Wahrheit. Und man kann einfach sagen, keine Kriegseinsätze, man kann sagen, 2%-Ziel wird nicht umgesetzt. Damit hat man die NATO deutlich besser sabotiert, denn es ist ganz klar realpolitisch, dass Deutschland nicht jetzt auf einmal aus der NATO austreten wird. Und dieses Thema ist ja auch für die Menschen in Deutschland selbst völlig irrelevant, würde ich behaupten. Und ich frage mich dann schon bei linken Politikern, die sagen, sie machen von so einem Thema die Koalitionsfähigkeit abhängig, frage ich mich schon, wie wichtig können einem die Hartz-IV-Empfänger dann eigentlich sein, für die man sonst jeden Tag in den großen Medien kämpft, ja, wenn man sagt, davon macht man das abhängig, dass ein außenpolitisch völlig irrelevantes Land wie Deutschland da aus diesem Bündnis aussteigt, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein kluger Weg ist, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Interessiert ihr euch auch für andere linke Bewegungen und Theorien als den Marxismus? Und das kann ich mit Ja beantworten. Ich habe mich ja auch in meinem Studium sehr stark mit postmodernen linken Philosophien beschäftigt, Theorien beschäftigt. Zum Beispiel Jean Baudrillard, Michel Foucault, Judith Butler. Also Judith Butler habe ich die Hauptwerke wirklich gelesen. Das war ein unglaubliches Erlebnis für mich damals. Das war, glaube ich, im zweiten Semester oder so. Da habe ich Körper von Gewicht gelesen und Gender Trouble und fand das wirklich, wie heißt das auf, das Unbehagen im Geschlecht, genau. Und fand das ganz großartig. Dann auch noch Hass spricht. Dann sowieso Simone de Beauvoir, also feministische Theorie, also das hat mich sehr beschäftigt. Und dann auch diese medientheoretischen Überlegungen von Poverillo. Also ich bin da immer sehr offen gewesen für all diese Sachen und bin das auch heute noch und auch immer daran interessiert, wie sich irgendwas entwickelt. Deswegen habe ich natürlich auch Membembe gelesen und versuche das auch nach wie vor zu rezipieren. Nicht alles davon und manches wiederholt sich dann auch stark, aber eigentlich sind diese Theorie Jahrzehnte von den 60ern bis in die 90er Jahre hinein doch sehr, sehr ergiebig und noch immer wichtig, wenngleich ich das nicht alles großartig finde. Also ich finde zum Beispiel Marx Gespenster von Derrida echt furchtbar und halte das auch für wahnsinnig überschätzt und bin da wirklich kein Freund von, aber bei anderen auf jeden Fall bin ich da jemand, der auch immer daran interessiert sind, wie sich eigentlich solche Theorien entwickeln, die ja meistens noch im Hintergrund den Marxismus hatten. Also bei Michel Foucault war das Althusser, der noch ganz stark marxistisch ausgelegt war, immer schon sehr mit französischem Einschlag, also anders als das jetzt hier Marxisten sind. Aber wie Michel Foucault sich dann sehr weit davon löst, was ich nicht immer gut finde, und ich glaube, er hat dann auch einfach ökonomisch manches nicht begriffen oder nicht verstehen wollen, was ihm dann auch fehlt an entscheidenden Punkten. Aber eigentlich finde ich diese Sachen sehr toll, und gerade auch die Franzosen, weil die extrem staatskritisch auch sind, und die sind auch viel unorthodoxer und die denken so böse, das liebe ich so sehr an den Franzosen, die denken so böse, während das hier bei uns immer so ein bisschen so schnurren muss wie ein Volkswagen, ja, also dass man ja nicht dann zu sehr aufs Gas drückt, das finde ich gerade an den Franzosen sehr reizvoll.
Und natürlich sollte man sich nicht nur mit anderer linker Theorie beschäftigen, jetzt nicht nur sagen, was können wir noch außer Marxisten lesen, was aber auch links ist, sondern man sollte natürlich auch andere theoretische Schulen sich ohnehin anschauen. Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren auch viel zum Thema Neoliberalismus gemacht, und ich würde sagen, dass man viele der Fragen, die sich dort stellen, dass man die sich schon auch als Linker stellen sollte. Also, dass man zum Beispiel einen Weg zur Knechtschaft von Hayek, auch wenn es damit unter Dinge gibt, die unsäglich sind, also das Thema, also es, er hat ja so ein Kapitel sozialistische Wurzeln des Nationalsozialismus, das ist ein Kapitel, was wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist, würde ich sagen. Was auch jetzt einfach, wenn man mal so ein bisschen grundlegende Ansprüche bürgerlicher Wissenschaft an so ein Buch anlegt, auch, das wird auch nicht eingehalten. Also ich würde sagen, als ein populärwissenschaftliches Buch wäre Hayeks Weg zur Knechtschaft eigentlich noch ein Ticken besser gewesen. Aber es ist trotzdem so, dass Hayek dort der politischen Linken eine Aufgabe stellt und auch der modernen politischen Linken, nämlich bei der Frage, wie soll eine kooperative Wirtschaft oder gar eine Planwirtschaft funktionieren ohne Unterdrückung? Und das sind Fragen, die sich die politische Linke gefallen lassen muss. Und ich finde zum Beispiel tatsächlich, dass der Weg zur Knechtschaft rein ökonomisch gesehen oder auch aus anderen Perspektiven, also es geht ja auch um Bereiche wie Rechtswissenschaft dort im Weg zur Knechtschaft, und dass es aus dieser Perspektive eine sehr lesenswerte Schrift ist und dass man sich das als Linker zu Gemüte führen sollte, oder dass man vielleicht auch tatsächlich mal, ich meine, das hat ja einen Marx gemacht, dass der Marx hat sich ja wirklich in Smith und Ricardo und auch in ganz viele andere liberale Ökonomen, die wir heutzutage schon längst vergessen haben, so tief eingegraben. Der hat ja wirklich jeden Tag da in der Bibliothek in London gesessen und gelesen, gelesen, gelesen und sich das alles raufgeschafft. Auch wenn er es teilweise so grässlich fand, wie wir vielleicht heute Hans-Werner Sinn finden. Aber trotzdem sollte man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Hier kam jetzt noch die Frage, Wolfgang, dass du vielleicht, um mal ein bisschen wieder zum Thema Kultur zu kommen, jetzt sind wir wieder beim Thema Wirtschaft und Gesellschaft, bei welchen Filmen sind wir komplett unterschiedlicher Meinung? Mein erstes Beispiel, das mir einfiele, wäre tatsächlich Birdman. Birdman fandest du ganz schrecklich.
Ich glaube, du hast ihn
ja. Ja, ich fand Birdman sehr gut, und ich würde sagen, es ist ein sehr guter Film über Liebe. Du hast das nicht so gesehen, du hast auch, glaube ich, diesen Fokus auf Liebe, diesem Film gar nicht so angesehen, aber ich würde sagen, dass das das große Thema des Filmes von der ersten bis zur letzten Sekunde ist, und ich finde, dass das ein sehr sehenswerter Film ist und dass du da sehr billig polemisiert hast.
Nein, ich glaube, da irrst du dich gewaltig. Es ist ein Film, der so eine typische Künstlernabelschau ist und sich nur im Kreis drehend und dann aber so 9-mal klug tut mit ganz vielen Effekten und Metaebenen, dass ich sagen muss, das kennen wir doch schon aus dem 18. Jahrhundert oder so, ja. Also da haben wir schon das Theater auf dem Theater viel klüger verhandelt als da. Nein, kein guter Film. Haben wir sonst noch was, wo wir uneins sind? Nee, ich glaube nicht so viel, aber wir gucken jetzt auch nicht laufend ja Filme zusammen, beziehungsweise wir haben auch, glaube ich, so einen Filmgeschmack, der zum Teil dann einfach auseinandergeht, dass wir das nicht so wahrnehmen, was die anderen machen. Also du bist jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass du dir diese Classical Hollywood-Filme so gerne ansiehst, wie ich das tue. Diese Musical-Filme oder sowas, gucke ich ja sehr gerne. Oder ich kann ja durchaus auch dem deutschen Heimatfilm mitunter was abgewinnen. Das ist dann was, wo du eher aussteigst.
Ja, ich glaube, Heimatfilm muss nicht so sein. Ich habe mir jetzt auch kürzlich so eine Box bestellt, so eine Filmbox von Marlene Dietrich und Josef von Sternberg, und habe dann, wie heißt der Film, der im Zug spielt, Wolfgang?
Ja, Shanghai Express.
Shanghai Express. Ja. Da muss ich sagen, ja, es ist so ein schrecklicher Film, hatte ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich wirklich, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Sekunde gelangweilt, was aber zugehendermaßen auch nicht bei allen Sternberg-Filmen so ist. Also ich hatte ja mal das Scarlet Empress gesehen, die scharlachrote Kaiserin, was ja so eigentlich schon, würde ich sagen, antirussischer Propagandafilm ist, aus den 30er Jahren mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle. Und der wiederum hat mir jetzt nicht inhaltlich unbedingt, aber jetzt so, was das Inszenatorische anging, doch sehr gut gefallen. Aber ich glaube auch, dass dieses alte Hollywood dir doch deutlich besser gefällt als mir, ja.
Ja, und ich habe dir ja gesagt, bei Sternberg darf man gar nicht gucken, welche Geschichte wird da erzählt. Sternberg sagte mal, man könnte das auch alles rückwärts abspielen, vollkommen egal. Es ist nur ein Spiel mit Licht und Schatten auf dem Gesicht von Marlene Dietrich. Also du musst das ästhetizistisch betrachten. Du musst das als La pur La sehen. Diese Rahmenhandlung, die es da gibt, die ist eigentlich nur da, damit die Hollywood-Produzenten sehen, ach ja, wird eine Story erzählt.
Also vielleicht bin ich da einfach zu vulgär durch Brecht geprägt, dass ich dieses La Polar irgendwie nicht aushalte, aber das stimmt ja auch nicht so ganz. Also ich meine, also weil du jetzt sagtest Handlung, also die Handlung, die fehlt, das stört mich gar nicht so sehr. Also ich sehe mir ja auch Bélatar-Filme an. Gut, die meisten Bélatar-Filme finde ich auch schrecklich, aber Werkmeisterische Harmonien zum Beispiel ist ja einer meiner Lieblingsfilme und da passiert in Anführungszeichen in Wahrheit auch quasi nichts. Von daher würde ich das zumindest etwas zurückweisen.
Gut, jetzt sind wir am Ende beim Film rausgekommen, aber in gewisser Weise ist das doch auch etwas, was wir wieder ans Ökonomische knüpfen können. Es gibt ja diesen schönen Satz von Martin Scorsese, er sagte, beim Film geht es eigentlich darum, was ist im Rahmen und was ist außerhalb. Und was wir ja mit diesem Podcast eigentlich machen wollen, ist diesen Rahmen etwas zu verschieben oder auch mal zu erweitern, indem wir sagen, jetzt blicken wir mal auf Literatur. Das gehört nämlich auch in den ökonomischen Diskurs. Oder dass wir einmal den Rahmen verschieben und sagen, Schulden, ist das wirklich so ein großes Problem? Und wenn wir rüberrücken, sehen wir, nein, eigentlich nicht. Und das ist ja etwas, was der Film auch leisten kann, dass man die Wirklichkeit anders betrachtet, sie anders framed, um das Neudeutsch zu sagen. Und damit machen wir auch in Zukunft weiter. Jetzt aber ist Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Das Glas ist leer, ich sag trotzdem Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!